Und da seid ihr wieder im Buddy Talk. Heute kommt die Folge, auf die ihr hoffentlich schon lange gewartet habt, denn wir haben nicht nur eure Fragen gesammelt, sondern auch Mikas, meine und Simons. Und all diese Fragen haben wir zusammen einem Kampfrichter gestellt. Und ich glaube, das war mal lange überfällig, weil gerade nach Roth, den Wochen danach, Sam Laidlow, den Flaschengate, you name it, es gibt so viele Punkte, die wir hier in den letzten Wochen angesprochen haben. Von daher war es dann einfach jetzt auch mal Zeit, einen Kampfrichter damit zu befragen, zu belästigen, damit wir in Zukunft da ein bisschen mehr Klarheit haben und vielleicht auch einen kleinen Einblick zu generieren, wie es dann in Zukunft auch weitergehen kann. Simon hat sich die Zeit genommen, eine Stunde darüber gequatscht. Vorab haben aber noch Mika und ich ein kleines Update von unserer Seite. Von daher bleibt dran, ihr werdet es hoffentlich nicht bereuen. Ja, und natürlich haben wir auch wieder einen Präsenter dabei. Diese Woche werden wir präsentiert, wie ihr es vielleicht kennt, von Whoop. Whoop, was ist das? Simon nennt es auch so gern, das kleine Schwarze, was man am Handgelenk trägt. Aber es ist natürlich nicht nur ein schickes Modeaccessoire, sondern es ist auch ein Wearable, das Schlaf, Belastung, Stress, Erholung und biometrische Daten rund um die Uhr aufzeichnet. Warum braucht man das Ganze? Man braucht das Ganze, um A, sein Training zu tracken, damit man jederzeit weiß, wie hart und wie viel man trainiert hat. Aber auch B, und das ist eigentlich der viel wichtigere Part, im zweiten Teil auch zu sehen, wie man sich von dem Training erholt. Weil wie jeder weiß, ist sportliche Leistungsfähigkeit setzt sich aus Erholung und, oder was heißt nicht Leistungsfähigkeit, sondern sportliche Anpassung setzt sich aus Erholung und Regeneration zusammen. Sprich, man muss maximal trainieren und maximal erholen, um dann auch Fortschritt zu bekommen. Und all da, das macht Whoop und trackt einem, hilft einem, ist quasi wie so ein kleiner Helfer, der einem dabei unterstützt, die letzten Prozente aus dem Körper rauszuholen. Wie ihr wisst, haben wir natürlich auch einen Code für euch. Wer das Ganze mal ausprobieren will, der kriegt auf unseren Nacken einen Monat frei, kann das alles mal checken, kann das Ganze in den ersten 30 Tagen wieder zurückschicken oder zukünftig auch auf die Vorteile von Whoop bauen. Diesen Code erhaltet ihr mit folgendem Code oder mit folgendem Link. Das ist join.whoop.com/BuddyTalk. Von daher probiert das mal aus und ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt geht's ab zum Buddy Talk. So, Mika, ich hab mir gerade schon die Frage gestellt, wo bist du eigentlich? Also gibt es einen Ort auf dieser Welt, der so eine schlechte Internetverbindung hat?
Nee.
Wie du sie gerade hast, weil ich glaube, hier hat ja gar nichts funktioniert. Also jetzt sind wir hier an einer Handyverbindung. Wir sehen uns nicht, wir hören uns nur, weil halt jegliche Versuche vorher nicht geklappt haben, dass wir ja uns auf dem herkömmlichen Weg auch zusammenfinden.
Ja, ich bin echt im tiefsten Bayern und zwar in Seppenberg. Ich weiß, also ich würde es gar nicht als Ort bezeichnen. Ich habe vorhin schon zu Mama gesagt, ich weiß gar nicht, wie man sowas hier nennt, weil das, also ein Dorf, das wäre echt zu viel gesagt, das ist echt, eigentlich ist hier nur so ein Bauernhof und auf dem bin ich gerade. Der nächste Supermarkt irgendwie 10 Kilometer entfernt oder so. Also irgendwo im Nirgendwo. Aber wieso bin ich hier ich bin jetzt gerade mal wieder beim Hansi, also bei Corox für ein paar Tage. Bisschen, nochmal Körper gerade machen, sage ich mal. Bisschen präventiv arbeiten, kleinen Athletik-Schwerpunkt setzen. Bevor es dann ja in dem Jahr noch viel Reiserei und sowas ansteht, ist jetzt wahrscheinlich leider das letzte Mal, dass ich es hierher schaffe. Ich hatte ja schon in Folgen vorher immer mal angedeutet, dass ich hier schon probiere, so alle 8 bis 10 Wochen mal herzukommen. Ist halt immer schwierig mit Reiserei und sowas, Trainingslager, Rennen. Aber jetzt gerade hat es sich wirklich gut angeboten, weil das Rennen in Zell ist jetzt 8 Tage her. Also wir nehmen jetzt Montag gerade auf. Und ja, es ging direkt abends noch nach München. Und da bin ich Montag früh, also jetzt heute vor einer Woche, nach Girona geflogen. Und da dann ein paar Tage Shooting mit Selfish. Und die ganze Woche war jetzt ja eher regenerativ. Und ja, dann bin ich quasi direkt vom Shooting aus wieder nach München zurückgeflogen. Und das, wo Hansi ist, das ist so, ich sag mal, eine Stunde östlich von München. Und genau deswegen bin ich jetzt dann nochmal hier, hatte das Wochenende hier noch verbracht, ja, ein bisschen wieder angefangen zu trainieren. Aber, also ich sag mal, bei schönem Wetter ist hier schon echt eine richtig coole Gegend zum Radfahren. Es gibt echt viele Seen, wo man ein bisschen abhängen kann. Also ja, prinzipiell schon eine coole Gegend und für mich eigentlich immer auch so ein bisschen Zeit, um runterzufahren, wenn ich hier bin. Ja, weil hier alles ein bisschen entschleunigt ist. Also nicht nur die Internetverbindung ist hier sehr langsam, sondern gefühlt auch sonst irgendwie alles. Ja, aber es tut eigentlich echt immer gut. Behandlungen sind wie immer top, wenn auch sehr, sehr schmerzhaft. Aber ja, es hilft auf jeden Fall. Nee, von daher melde ich mich irgendwo aus dem Nirgendwo.
Aber ist es dann schon so das letzte Durchschnaufen, bevor dann jetzt so die, ich sag mal, Championship-Season beginnt? Ich meine, jetzt sind wir Mitte September. Jetzt steht natürlich das PTO-Rennen an, dann hoffentlich noch ein, zwei andere. Ich weiß gar nicht, bist du jetzt durch die Wildcard schon dann fürs Finale gesetzt? Oder vier Rennen hat man gebraucht, oder?
Genau vier braucht man. Das
Vier.
heißt,
Also
also
bräuchtest du noch eine Wildcard, um quasi sicher fürs, um dann im Finale keine zu brauchen?
nee, da reicht jetzt eine. Also da reicht die quasi und ich muss jetzt da
Ja.
nur noch in Häkchen nur noch performen. Also ich sag mal, wenn ich in dem Rennen, ja, ich habe es jetzt noch nicht durchgerechnet, aber wenn ich ja ungefähr Top 8, Top 9 mache auf Ibiza, dann sollte ich in den Top 10 der Gesamtwertung sein, der T100-Gesamtwertung. Und das sollte dann eigentlich fürs Finale reichen, weil da, also wenn ich in den Top 10 bin, bin ich sicher auch im Finale gesetzt. Ja, das heißt einmal noch eine gute Performance auf Ibiza und dann sieht es wirklich gut aus, auch fürs Finale, wo auch immer das dann sein wird. Also das wissen wir auch immer noch nicht, ob es das offizielle Grand Final geben wird, quasi wie geplant Ende November, oder ob es ja doch nicht stattfindet und die irgendwie Dubai als Grand Final machen. Dann wiederum muss man sagen, weiß ich nicht, wie das läuft, weil dann fehlt ja den Olympiathleten. Also zum Beispiel nach Flora Duffy, Taylor Spivey. Die haben ja im Contract eigentlich stehen, dass die quasi nur die letzten vier Rennen machen müssen. Und für die Gesamtwertung braucht man aber ja vier Rennen. Aber wenn das letzte Rennen ausfällt, ja, ist ja schwierig für die dann auf vier Rennen zu kommen. Ja, bin ich gespannt, wie das alles passiert. Oder was die PTO noch einfallen lässt, aber ja, da mache ich mir jetzt noch nicht zu viele Gedanken, weil ja, bei der PTO ja, wissen wir ja, dass das auch nochmal kurzfristig irgendwelche Anpassungen da kommen können.
Aber also ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, aber also das Finale soll schon auch noch stattfinden. Also es ist bloß noch nicht bekannt gegeben, wo es stattfindet. Also ich meine, ich höre das jetzt zum ersten Mal, ich kenne halt auch nur diesen Termin, wo dann auch steht, dass das noch das oder das, der Ort noch vakant ist und der erst noch bekannt gegeben werden muss. Aber dass das so in Frage steht, habe ich jetzt eigentlich noch nie so aufgenommen.
Ja, also offiziell gibt's da keine, also von Seiten der PTO wird da überhaupt nichts kommuniziert, sag ich mal so, aber also ich kann sagen, dass so unterhalb der Athleten, ja, spricht man, also weiß wirklich, soweit ich weiß, zumindest mit allen, denen ich gesprochen habe, wissen die wirklich auch nichts, und sind teilweise aber auch schon natürlich ja, halt genervt davon, weil
Ja.
gerade Richtung 70.3 WM dann auch später im Jahr, ja, muss man ja irgendwann mal Flüge buchen und sowas, und wissen, wo man dann dazwischen trainiert, und von daher vermuten oder gehen so langsam Gerüchte rum, dass vielleicht auch nicht stattfindet, aber ja, also alles inoffiziell. Aber ja, also ich meine, für mich ist le ja letztendlich genauso, dass es ziemlich nervig ist, dass ich da schlecht planen kann. Und so geht's ja letztendlich jedem, zumal das Grand Final ja auch verpflichtend ist, dass man da starten muss. Das steht bei jedem im Vertrag. Deswegen, da müssen die 20 Athletinnen und Athleten starten, die contracted sind, plus die Wildcards, die noch in den Top 10 sind. Ja, aber ja, ist halt schwierig, da irgendwas zu planen, wenn es da keine Infos zu gibt. Also ich meine, das Datum steht ja schon, aber ja, also trotzdem halt einfach blöd, wenn man nicht weiß, wo das ist.
Okay, aber dann, ich meine, meine Ausgangsfrage sollte eigentlich dahin gehen, so als du auch meintest, hier wahrscheinlich letzten Mal mit Hansi. Also planst du jetzt dann nach Ibiza die komplette Tournee zu machen und dann gar nicht wieder zurückzukommen? Weil
ja,
ich meine, dann ist
schon.
Ja, dann weißt du, da ist ja Las Vegas, Dubai, ich meine, hinten raus dann Taupo und dann halt das Rennen, was noch dazwischen ist. Also, das war so für mich diese Championship-Season. Und da, also planst du wirklich dann jetzt ab September, Ende, Richtung Ende September, dann bis Weihnachten unterwegs zu sein?
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, schon. Deswegen habe ich mich jetzt auch dagegen entschieden, vor Ibiza nochmal irgendwie ins Trainingslager zu gehen. Hätte sich ja angeboten mit Mallorca oder sowas. Aber ich meine, ich war jetzt seit Anfang August oder so, war ich jetzt unterwegs und bin dann ab Mittwoch mal wieder zu Hause. Wir müssen aber Dienstag schon auf Ibiza sein, also Dienstag in der Race Week. Das heißt, ich bin dann ja 13 Tage zu Hause und dann geht's nach Ibiza. Ja, und dann so Oktober, November muss ich jetzt auch nicht unbedingt quasi in Deutschland noch trainieren, wenn dann alle anderen irgendwie Off-Season haben, wenn das Wetter schlechter wird und so. Ja, ich denke, da werde ich schon dann eher unterwegs sein. Es bietet sich ja auch an mit Las Vegas, Dubai. Ja, da halt dann dazwischen jetzt nicht immer wieder zurück nach Deutschland zu fliegen, sondern halt da irgendwo vor Ort zu trainieren. Ja, also bin ich jetzt vom Kopf schon so jetzt dann nochmal 2 Wochen zu Hause durchatmen, sage ich mal, so gut es geht. Und dann ja, viel unterwegs sein.
Ja, boah, ich kenne das auch noch, das ist dann schon krass. Du gehst dann irgendwie September. Ich glaube, das Extremste, was ich mal gemacht habe, ist Ende, ich glaube, Zell am See war das letzte Rennen, was ich auch damals gemacht habe. Bin danach losgeflogen und bin am irgendwie 8. Dezember wieder zurückgekommen.
Boah, ja.
Da habe ich auch krass. So Augusta gemacht. Augusta, Miami war damals immer noch so ein ziemlich großes Rennen. Ja, und dann meistens dann Florida oder da war ich auch in Tucson dann noch längere Zeit war ich. Und danach dann Cozumel. Das war schon auch immer ein ganz schöner Trip. Wenn du dann überlegst, so, ich fliege jetzt weg und ich komme erst in 12 Wochen wieder zurück.
Ja. Ja.
Hat schon was. Kann ich mir jetzt auch gut vorstellen.
Ja. Nee, ich hab auch auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und ich meine, du hast ja auch gut Rückenwind gerade.
Ja, genau. Genau. Nee, genau, das war jetzt auch die ganze Woche war auch, ja, ich meine, es ist ja irgendwie immer so, nach einem guten Rennen regeneriert man ja auch besser, so gefühlt. Da habe ich mich jetzt auch eigentlich schon recht schnell wieder gut gefühlt, obwohl beim Shooting, also wie gesagt, Montag bin ich angekommen und quasi Dienstag bis Donnerstag war dann Shooting für Selfish, quasi die neue Collection, die dann ab Februar, glaube ich, wird die gelauncht. Haben wir da geshootet. Wir hatten ein Haus in Banyoles. Ja, und dann, vielleicht haben so ein paar Leute die Selfish-Bilder vor Augen, so auf der Website oder so, die sind ja schon immer echt cool so. aber die sind vor allem auch deshalb cool, weil die immer bei Sonnenaufgang und richtig geilem Licht gemacht oder geshootet wurden. Und das ist nun mal leider halt echt, echt ziemlich früh. Von daher mussten wir halt immer so um 5 Uhr aufstehen. Sind dann von Banyoles an die Küste gefahren. Und haben dann da halt in irgendeiner einsamen Bucht, bis auf so FKK-Leute, haben wir da dann geshootet. Also das ist echt krass. Erstmal waren da echt einige...
Die hängen morgens und abends da ab.
Ja, wirklich. Also erstmal hat es noch so ein paar Partyleichen, die dann da noch geschlafen haben am Strand. Und dann kam auch so relativ zeitgleich mit uns, wir waren halt so eine halbe Stunde, sag ich mal, vor Sonnenaufgang, waren wir da, um halt alles aufzubauen, die Neos anzuziehen und sowas. Und dann kam auch echt so, ja, bestimmt jeden Tag so 4 bis 8, ja, Ü60 Leute, die dann da einfach komplett blank gezogen haben und einfach sich dann da nackt hingesetzt haben und den Sonnenaufgang angeguckt haben. Also sie sind jetzt nicht mal groß geschwommen, die haben sich einfach nackt hingesetzt und haben den Sonnenaufgang beobachtet. Ja, es war, War auf jeden Fall ganz witzig. Aber die haben zum Glück jetzt nicht groß Stress gemacht mit dem Shooting so.
Ja, was er weiß, was die dachten, was ihr
macht. Ja, wahrscheinlich wirklich.
Wenn irgendwelche drei Typen mit Neoprenanzügen da rumspringen und dann irgendeiner noch filmt. Kann ja auch nicht jeder nachvollziehen.
Ja, stimmt. Ja. Nee, aber das war.
Aber
also, ja, trotz des frühen Aufstehens hat es insgesamt echt noch Bock gemacht.
Ja. Aber früh aufstehen kenne ich auch im Ratzeburg jetzt am Wochenende. Ich war bei Bockys Biest. Mhm. Da haben wir in der Jugendherberge gepennt. Und ich musste morgens nicht aufstehen, weil da sind manche nicht ins Bett gegangen. Und da war vorne so ein Steg, wo, glaube ich, vier Jugendliche durchgängig mit einer Jukebox Party gemacht haben. Und morgens irgendwie um 6 Uhr mit so halb Malle-Hits da aufgestanden, so richtig Jugendherberge, oldschool. Da war auch Abflug direkt angesagt.
Geil, ja. Ja, ich war ja auch mit, Fritz war ja auch da beim Shooting und der ist jetzt auch gestartet. Hat dann noch die letzte Prep quasi in Girona gemacht, konnte ich noch beobachten. Aber
ja, weiß jetzt gar nicht, war das jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja.
Das ist, macht man jetzt Montag, Dienstag früh aufstehen, Fotoshooting?
Ja, ja
habe ich nicht gefragt.
Bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber was ist er jetzt eigentlich geworden dann letztendlich? Dritter?
Er ist Dritter geworden, ja.
Okay.
Gewonnen hat Lukas Schmödewind vor Jonas Weller und dann ist er Dritter geworden. Aber ich glaube, die waren noch ein Stückchen weg, wenn ich das richtig einordnen kann. Also ich habe jetzt nicht auf Zeiten geguckt, ich war dann auch eher am Streckenrand so ein bisschen und habe das auf mich wirken lassen. Aber er war ziemlich sicher Dritter und war eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, er war auch happy. Also ich glaube, er ist ja immer gut drauf, aber hat nicht den Anschein gemacht, als ob er damit nicht gut leben könnte.
Ja.
Und das so quasi als Final für die Hawaii-Prep. Mhm. Aber auch insgesamt, muss ich sagen, war das echt cool in Ratzeburg. Also ich glaube, ich war auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf dem Anführungszeichen irgendwie ein Triathlon ohne Label vielleicht nicht, aber halt so, was so ein bisschen so Volkstriathlon-Charme hatte. Also es war jetzt, das Starterfeld war überschaubar, ich glaube knapp 250 Starter, so die Richtung. Das war schon auch irgendwie wieder angenehm, also irgendwie so ungezwungen, weißt du, du musst da nicht groß irgendwie anstehen für irgendwas, jeder hat wahrscheinlich eine Toilette bekommen und ist halt irgendwie alles noch so angenehm überschaubar, so ein bisschen Flatterband hier und da, das war cool, aber andererseits natürlich auch, und das hat Bocky wirklich cool gemacht, irgendwie cool gebrandet und dadurch hatte das irgendwie auch, ja, es hatte halt einfach Charme, es hat halt irgendwie Spaß gemacht, da irgendwie vor Ort zu sein und sich das Ganze mal anzugucken. Und es hat auf jeden Fall so, also so, wenn man dann immer nochmal so zurückdenkt, denkt man halt auch so, ey krass, warum hat man früher sowas eigentlich nicht mehr häufiger so mitgenommen, ne? Also ich meine, wie häufig macht man an einem Samstag, Sonntag irgendwie ein Koppeltraining, was sehr nah an so einer Wettkampfleistung ist. Es kommt dann ja doch irgendwie nur Schwimmen dazu. Wenn man einfach mal sagt, okay, dann fahre ich halt morgens und stehe ich ein bisschen früher auf, fahre da die 2-3 Stunden oder 2 Stunden hin, mach das Ding und fahre wieder zurück. Also das denkt man dann in so einem Moment, warum man das eigentlich nicht häufiger macht, weil irgendwie, man kriegt ja dann doch auch auf so einer Veranstaltung immer viel auch wieder zurück, weil es ja auch irgendwie auch Spaß macht. Und du musst dich halt um nichts kümmern so. Das war schon cool. Und mittlerweile muss ich sagen, ich kenne halt immer noch so Volkstriathlons, weißt du, wo jeder irgendwie aufgefallen ist. Und dadurch, dass ja jeder jetzt so einen hochprofessionellen Suit hat, der auch irgendwie nach was aussieht. Also keine Ahnung, es gibt ja irgendwie 5-6 Marken, die du überall siehst. Aber es gibt eigentlich noch, oder zumindest da vor Ort gab es jetzt kaum den Triathleten, der noch irgendwie mit Badehose flattermäßig irgendwie unterwegs gewesen ist, sondern es waren schon alle so auch so auf Performance getrimmt oder also nicht extrem auf Performance getrimmt, also oder nicht alle, aber es war schon so, keine Ahnung, es wirkt so optisch alles viel professioneller, also auch von so einem Teilnehmerfeld, wie ich das noch in Erinnerung habe. Und das war irgendwie mal ganz, ganz spannend zu beobachten.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Weißt du, so ein Ryzen-Einteiler macht halt irgendwie aus jedem so einen kleinen Mini-Frodeno.
Ja. Ja, ja. Aber wann. Gab es jetzt auch eine separate Profi-Wertung oder sowas? Oder war es quasi ein Rennen für alle?
Es war ein Rennen für alle. Mhm. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, Boah, ich sag wahrscheinlich jetzt irgendwie was Falsches. Ich wüsste jetzt nicht, ob die ersten beiden, also vielleicht haben die einen Profipass, aber sind da ja auch noch nicht so groß in Erscheinung getreten. Aber also es gab ja auch kein Preisgeld oder so. Also ich glaube, die ersten beiden kann ich mir schon vorstellen, dass die beide einen Profipass haben und auch als Profi starten. Und die waren ja auch gut. Also Fritz musste ja auch erstmal umbiegen.
Ja.
Aber ich glaube, da gab es jetzt keinen Unterschied. Also wie gesagt, es sind ja 250 Leute gestartet. Ich glaube, da in den Top Ten war dann auch, also da war schon gute Leistungen, gerade so bei den Schnelleren dabei. Aber der Abstand war natürlich auch dann groß. Also ich kann es jetzt nicht Minuten ausdrücken, aber also vom ersten bis letzten Finisher sind gut und gerne 1,5 Stunden vergangen. Und wenn du jetzt das mal hochrechnest, dann kommen halt 2 pro Minute an. Ne? Also da ist es jetzt, im Ziel ist jetzt, das ist nicht gecrowded oder sowas. Nee, also wie gesagt, der Charme war irgendwie woanders. Die Location war total geil. Das wusste ich auch nicht. Der heißt der Inseltriathlon oder hieß mal Inseltriathlon, weil Ratzeburg quasi wie so eine Insel, oder Ratzeburg ist umgeben von Seen und dadurch ist es wie in so einer Insellage. Und dadurch hast du halt auch irgendwie gefühlt an jeder Stelle von Ratzeburg hast du halt das Wasser.
Ich
meine, da wo jetzt auch die Location war, das war irgendwie total geil, das hat so halb so zum Urlaub machen eingeladen. Und ich meine, dadurch, dass dann halt 4 Messestände so ein bisschen gebrandet, aber weißt du, da war jetzt nicht so, dass es irgendwie stressig war. Also da hättest du dich gut und gerne, wenn du mit Triathlon nichts zu tun, also keine Lust auf Triathlon gehabt hättest, hättest du da auch, weiß ich, 200 Meter daneben noch entspannen können. Und das hatte das hatte schon irgendwie einen ganz coolen Vibe. Und natürlich dann auch, Niklas zieht dann natürlich auch Leute an, die dann das irgendwie auch so zelebrieren. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und ich meine, die ganzen Red Race-Jungs hier waren ja da. Dementsprechend ist es ja dann doch auch irgendwie wie so eine Zusammenkunft. Und es hat schon Spaß gemacht. Und ich glaube, auch haben halt alle auch wirklich positiv berichtet, also mit dem man so gesprochen hat.
Ja, cool. Nee, ich fand es auch echt cool von außen aus. Halt echt so ein Mix aus kleinem Triathlon, aber irgendwie trotzdem halt jetzt nicht so Dorf-Triathlon quasi, sondern irgendwie so doch noch ein richtig cooler Vibe. Auch von Helfern und sowas, also nee, sah cool aus.
Ja, fand ich auch, also ich fand es auch, also so im Nachgang auch, was so, wenn du so Klamotten irgendwie cool machst, dich so um Branding bemühst, um coole Brands und so, dann hat es direkt so einen moderneren Charme von dem Ganzen, weißt du, sowas, was man so kennt, aber vielleicht nochmal so aufgemotzt. Und das war schon cool und ich meine, das kann Bocky halt. So Kleinigkeiten, so diese Kleinigkeiten zu sehen, und ich meine, diese Kleinigkeiten haben halt dann machen dann den großen Unterschied aus.
Du merkst halt einfach, ob da jemand richtig Ahnung von hat, der das organisiert oder halt das zum ersten Mal macht oder nicht so viel Herzblut dahinter steckt.
Nee, von daher, also ich würde mich freuen, wenn das Ganze so seinen Platz findet, da vielleicht das noch alles ein bisschen organisch wächst. Also die Kapazitäten sind auf jeden Fall noch da. Und ich meine, es wäre natürlich ja schön, wenn es mehr so Veranstaltungen gibt, die sich auch so etablieren. Also wäre natürlich auch schön, wenn es sowas dann im Profibereich dann noch mehr gibt, weißt du, dass dann auch in so Events, ich meine, wir haben jetzt beide irgendwie die Profibrille auf, dass dann in so ein Events es dann natürlich auch lukrativ ist, was heißt, vielleicht nicht so lukrativ, aber zumindest irgendwie so ein ganz geiles Package bekommst, da halt auch starten zu können. Oder zumindest halt, weiß ich, dass da halt eine neue Anlaufstelle oder einen neuen Rennkalender oder neues Rennen im Rennkalender gibt, was einfach so ein bisschen anders ist wie das, was man bisher kennt.
Ja.
Schauen wir mal. Daumen sind gedrückt, ne?
Genau.
Top. Jo. Ich würde sagen, Miga, wir machen heute einen Punkt.
Genau.
Und jetzt lassen wir mal Simon zu Wort. Und Simon hat, wie vorhin angesprochen, einen Kampfrichter ins Kreuzverhör genommen.
Viel Spaß damit.
Ja, viel Spaß damit. Und uns hört ihr dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ja, aber also mir geht es vor allem Also dieses Thema, was in Rot eben war, hat dann eben für ganz große
Ja.
Unsicherheit auch bei Profis geführt. Ich habe gerade
Ja.
vorhin nochmal mit jemandem, mit Flo Anger telefoniert. Flo
Ja.
startet am Samstag in Frankfurt und niemand weiß, wie kann ich jetzt mit meinem Rad da ankommen oder nicht.
Ja,
So.
ich weiß,
Und
ja.
das sind so Sachen, da müsste man vielleicht mal kurz drüber reden. Und dann auch so Ideen, Innovationen für die Zukunft, was ihr da irgendwie im Kopf habt, was vielleicht sinnvoll wäre, einfach so ein bisschen. Das wäre so mein grober Leitfaden. Und
Absolut.
glaube, so können wir, glaube ich, auch einfach mal. Wir können von mir aus einfach mal reingehen.
Und so.
Magst du, also erstmal zu Beginn erstmal wirklich cool und wir freuen uns sehr, dass wir da mit dir drüber sprechen können, weil wir haben viel versucht, wir haben viele Absagen und alles bekommen und niemand wollte mit uns eigentlich so wirklich offen über das ganze Thema sprechen und dass es jetzt mit dir klappt, ist richtig, richtig cool. Magst du mal kurz Hallo sagen, dich vorstellen, wer du bist und welche Funktion du eigentlich hast, dass die Leute mal wissen, mit wem sprechen wir heute übers Kampfrichterwesen und Regelwerk?
Ja, gerne. Jan-Philipp Krawczyk, mein Name. Ich bin der Vizepräsident für Kampfrichterwesen und Veranstaltungen in der Deutschen Triathlon Union. Bin auch selbst Kampfrichter, sowohl auf Landes- als auf Bundes- als auch auf internationaler Ebene. Mache das ehrenamtlich, also die Vizepräsidenten sind immer ehrenamtliche Posten. Und bin jetzt auch seit, muss kurz überlegen, seit 22 Jahren insgesamt Kampfrichter. Also ich habe mit 18 angefangen, Kampfrichter zu sein, habe da die Laufbahn durchlaufen. Und freue mich immer, wenn wir zum Thema Regelwerk und zum Thema Kampfrichter Informationen in die Breite tragen können und auch das eine oder andere daraus mitnehmen können, um uns da auch stetig zu verbessern.
Es herrscht ja so mit Zeit der Challenge Rot, es hat große Wellen geschlagen, was da irgendwie alles so passiert ist. Da kommen wir später drauf zurück. Es herrscht so eine große, ich würde mal sagen, eine Ungewissheit und manchmal auch eine Unzufriedenheit und irgendwie eine Wut über Dinge, die passieren, die entschieden wurden und. Und ich glaube, es würde mal helfen, das Ganze einfach mal vom Fundament her von vorne aufzurollen, um zum einen Verständnis zu schaffen, um auch einfach auch um einen offenen Austausch zu gehen. Weil ich glaube, viel Unverständnis und Ungewissheit lässt sich durch offene Kommunikation irgendwie, glaube ich, erstmal zumindest mal beruhigen oder lösen. Und in Bayern sagen wir, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und so ist es ja da auch. Du hast gesagt, du bist seit du 18 bist irgendwie Kampfrichterwesen und hast dann die ganze Laufbahn durchlaufen. Wie ist denn
Genau.
dieses ganze Kampfrichterwesen der Deutschen Triathlon Union aufgehangen? Wie ist das System? Wie ist die Grundstruktur des Ganzen?
Also grundsätzlich gibt es drei Levels, drei Stufen, auf denen wir uns bewegen. Das haben wir jetzt erweitert, da komme ich dann gleich nochmal drauf, aber grundsätzlich gibt es immer drei Stufen. Also sobald ich volljährig bin, kann ich Level 1 Kampfrichter werden, nennen wir das. Das sind klassisch die Landeskampfrichter. Das heißt, die werden durch die Landesverbände, unsere 16 Landesverbände, ausgebildet. Und wenn ich darin als Kampfrichter qualifiziert bin, das ist in der Regel ein Tag Ausbildung, da werden die Grundlagen des Regelwerks erklärt, so ein paar praktische Tipps mitgegeben und Anweisungen mitgegeben. Und dann kann ich als Kampfrichter in den Einsatz gehen. Als Kampfrichter in den Einsatz gehen heißt, ich bin eingesetzt in der Wechselzone, beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen, also auf jedem Bereich, der im Grunde im Wettkampf abgebildet werden muss. Und wenn ich das gemacht habe, also diese Ausbildung gemacht habe, dann wird in der Regel bei einem Einsatz, werde ich so ein bisschen betreut beim ersten, damit ich einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, Routine bekomme in dem, was ich tue. Die Einsätze werden geplant vom Landesverband. Da gibt es jeweils Landeskampfrichter-Obleute pro Landesverband, die dann festlegen, bei dem Wettkampf brauche ich 10 Kampfrichter, bei dem brauche ich 3, bei dem brauche ich 5. Und daraus dann entsprechend die Einsatzplanung gestalten. So, und wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe, dann kann ich aufsteigen durch einen neuen Lehrgang auch in den Level 2. Das sind dann die Einsatzleiter. Das sind diejenigen, die an dem Tag bei dem Einsatz die letzte Entscheidung in Sachen Regelwerk treffen. Auch vorher sich ihr Team strukturieren. Also wenn mir jetzt 10 Leute gegeben werden, muss ich die an dem Tag irgendwie auch aufteilen, sinnvoll. Die können nicht alle 10 am Schwimmstart stehen. Das heißt, der Einsatzleiter ist derjenige, der sowohl das Team koordiniert, als auch ich sag mal, die Spitze der Entscheidung, der Entscheider ist und an dem Tag auch so die Regel
Auslegung, sage ich mal, da kommen wir nachher drauf, wie das Auslegung heißt, vorgibt. Und die Stufe darauf, die darauf aufbaut, ist dann die höchste nationale Stufe, die wir haben. Das ist der Bundeskampfrichter, so heißt das, der Level 3. Das sind die Kampfrichter, die dann auch noch mehr in Richtung technischer Delegierter schauen. Also technische Delegierte ist bei Veranstaltungen wie der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel dafür verantwortlich, das Operative im Vorhinein mit dem Veranstalter zu klären. Also er ist nicht Teil des Wettkampfgerichts an dem Tag, also er trifft an dem Tag keine Regelentscheidung und sanktioniert auch nicht, sondern der technische Delegierte sorgt dafür, dass im Vorfeld alles regelkonform aufgesetzt wird, dass in der Wettkampfzone gleiche Wege herrschen, dass die Radstrecke sicher ist und so weiter und so fort. Und das ist die Qualifikation, die man im Bundeskampfrichter, entweder die oder Einsatzleiter bei deutschen Meisterschaften oder so eine Chief-Funktion, also Leiter einer Wechselzone, Leiter eines Teams, in einem Kampfrichterteam, das erwirbt man mit diesem Level 3. Und wenn ich das habe, dann gibt es nochmal international drei verschiedene Levels, nämlich 1, 2 und 3 bei World Triathlon. Level 1 erwirbt man automatisch mit dem Bundeskampfrichter mit. Level 2 ist dann technischer Delegierter bei europäischen Veranstaltungen und gleichzeitig die Einstiegsqualifikation, um zu Olympia zu fahren. Und dann gibt es noch Level 3 und 3B. Das ist dann die absolut höchste Qualifikation weltweit. Da sind wir gerade 25, die das weltweit sind. Das sind die, die auch bei Olympia technische Delegierte sein können, die im Grunde für alle Wettkämpfe, für alles eingesetzt werden können. Aber wir national, da ist das Wichtigste, wenn ich Kampfrichter werden will, gehe ich zu meinem Landesverband. Sage, ich möchte nicht zu meinem Verein am besten, der sagt dem Landesverband, ich habe hier jemanden, der möchte Kampfrichter werden. Da wird einmal im Jahr eine Ausbildung stattfinden. Und dann steige ich in diesem Level 1, in dem Einstiegslevel ein und kann erstmal als Kampfrichter an jeder Position bei einer Landesverbandsveranstaltung eingesetzt werden.
Und wie wird garantiert, dass zum Beispiel bei Profirennen Kampfrichter und Kampfrichterinnen im Einsatz sind, die wirklich genügend Erfahrung haben, um auch der Verantwortung gerecht zu werden, weil es geht einfach um extrem viel Geld mittlerweile, wird darauf geachtet, dass wir da wirklich Leute haben, die die Erfahrung haben und die das nicht erst seit einem halben Jahr irgendwie machen?
Ja, also es kann, also natürlich kann es sein, dass bei einem Wettkampf, bei dem es auch um viel Geld, viel Geld geht oder auch insgesamt viel geht, Kampfrichter eingesetzt sein, die vielleicht auch frisch ausgebildet sind. Aber die sind dann an Positionen eingesetzt, bei denen es in der Regel um vielleicht ein Feststellen eines Regelverstoßes geht und dann ein Melden an die nächsthöhere Instanz, nämlich an einen Kampfrichter, der erfahren hat, sagen wir mal, an einen Chief. Das heißt, der wird sich dann die Situation mit dem Kampfrichter zusammen anschauen, sehr schön lassen und dann werden die gemeinsam eine Entscheidung treffen. Also irgendwo müssen ja die Kampfrichter auch die Erfahrung herkriegen. Aber an den neuralgischen Punkten, da achten wir natürlich darauf, dass Kampfrichter im Einsatz sind, die das schon länger machen und die auch vielleicht gerade in der Kategorie Erfahrung haben. Also ich kann zum Beispiel sehr erfahren sein in Rennen der, ich sage mal, olympischen Distanz oder in Jugendrennen, also da, wo es mit Windschattenfreigabe ist, wo es ganz schnell in kurzer Zeit ganz viel passiert, was vielleicht aber noch nicht meine Erfahrung zeigt, die ich auf der Langdistanz habe, wo ich ganz anders agiere, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad, also auf dem Motorrad im Einsatz bin beim Radfahren. Das heißt, da wird geschaut, welche Erfahrung hat ein Kampfrichter bisher und dann werden die Positionen auch so entsprechend eingeplant. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die ein Einsatzleiter dann auch in seinem Team hat.
Aber es ist keine Voraussetzung, dass man jemals irgendwie in einem Triathlonrennen war oder selbst Triathlon-Erfahrung gesammelt hat, um Kampfrichter zu werden, oder?
Also Kampfrichter werden kann erstmal jeder. Sogar mittlerweile, das habe ich eben noch vergessen, ab 14 Jahren, wir haben in Deutschland ein Programm gestartet, das nennt sich Junior Technical Official. Also ab 14 Jahre kann man als Kampfrichter eingesetzt sein, immer in Begleitung eines erfahrenen Kampfrichters, um den Nachwuchs zu stärken. Und für alle gilt, keine Grundvoraussetzung ist, dass du schon mal bei einem Triathlon teilgenommen hast. Aber in der Regel ist eine absolute Minderheit diejenigen, die sagen, ich habe noch nie einen Triathlon gemacht, ich will hier mal Kampfrichter werden. Oftmals sind es Leute, die entweder durch eine Quotierung, ne, jeder Verein, der Startpässe hat, muss auch genau wie im Fußball so und so viele Kampfrichter stellen, also muss die Leute auch zur Ausbildung schicken. Die kommen so ins System, haben Erfahrung als Wettkämpfer oder aber sie haben Lust, sich im Kampfrichterwesen zu engagieren und kommen da rein. Ganz selten ist es, dass jemand von außen reinkommt. Also die Mehrheit der Kampfrichter hat auch Triathlon und Erfahrung. Und genauso sinnvoll ist es im Übrigen auch, dass man Veranstaltererfahrung hat. Also auch diese Perspektive mit reinbringt, gerade wenn man es Richtung technischen Delegierten sich anschaut, welche Aufgaben man da hat, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die volle Breite an Erfahrung zu besitzen, also sowohl als Athlet, als auch als Veranstalter, als auch als Kampfrichter, weil das eben das Gesamtbild gibt, wenn es um Diskussionen geht, wo man vielleicht auch am Ende mal Kompromisse treffen muss.
Wie viele Einsätze hat man als Kampfrichter so im Jahr?
Das variiert ganz stark. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, ich will jedes Wochenende am besten zwei machen. Es gibt welche, die sagen, ich mache meine Mindestzahl. Die Mindestzahl sagt, ich muss drei im Jahr machen, drei Einsätze. Das ist so das Minimum. Ich sag mal, der Durchschnitt der engagierten Kampfrichter kommt sicherlich auf so 6 bis 7 Einsätze im Jahr. Und dann, wenn ich Bundeskampfrichter noch dazu bin, dann mache ich nicht meine Landeseinsätze, meine Bundeseinsätze. Und wenn ich dann vielleicht auch noch international unterwegs bin, komme ich schnell mal auf 10, 12 Einsätze im Jahr.
Werden diese Einsätze irgendwie vergütet?
Ja, also es gibt eine Aufwärtsentschädigung, also ein Tagessatz, der ist von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Landesverbände, die zahlen um die 20 Euro am Tag. Es gibt Landesverbände, die zahlen bis zu, ich glaube, bei manchen geht es nach Einsatzlänge, dann auch mal bis zu 80 Euro am Tag. Aber also wir reden auch dann, wenn es diese 80 Euro gibt, von Veranstaltungen, wo ich auch morgens um 5, 6 am Check-in stehe und meist dann gegen 6, 7 wieder nach Hause fahre.
Also unterm Strich kann man sagen, es ist Ehrenamt.
Es ist absolutes Ehrenamt. Also behaupte steif und fest, wer das für die Bezahlung macht, hat eine schlechte Entscheidung getroffen, weil es für die Bezahlung nicht lohnt. Also das macht man wirklich aus Leidenschaft, das macht man aus Spaß an der Sache. Auch wenn man sich an manchen Tagen fragt, warum man sich das antut, das sage ich ganz ehrlich, es gibt Tage, da gibt es Streitigkeiten, gibt es Ungereimtheiten, wo man vielleicht auch in so eine Konfliktsituation kommt, die dann irgendwie hitzig wird, wo es dann einfach wirklich schade ist, dass man das irgendwie nicht beruhigen konnte. Und dann kann man sich ernsthaft fragen, ob man das für eine gute Idee hält, morgens um 5 irgendwo hinzufahren, um da irgendwie einen Tag lang mit Konflikten belegt zu werden. Aber das ist mit Abstand nicht die Mehrheit der Kampfrichtereinsätze, sondern die Mehrheit der Kampfrichtereinsätze ist geprägt von einem echt guten Miteinander der Athleten und der Kampfrichter. Es macht wirklich viel Spaß. Man schätzt sich gegenseitig, man respektiert sich gegenseitig, man schätzt die Leistung des jeweils anderen. Und dann ist so ein Tag einfach, auch wenn man sanktionieren musste, ist es aber am Ende einfach ein gelungener Tag, an dem man zufrieden sein kann, wenn die Athleten und die Kampfrichter gleichermaßen sich darauf verständigen, dass an dem Tag alles gut gelaufen ist.
So, dann springen wir direkt mal weiter zum nächsten großen Baustellen, das Regelwerk. Um das es ja eigentlich letztendlich geht. Das ist ja das Thema, das ihr als ausführende Instanz quasi an den Mann, an die Frau bringt. Ihr habt ja schon genau. manchmal auch einen Scheißjob, ne? Ihr müsst das, was andere entscheiden, den Leuten dann beibringen. Und könnt ihr eigentlich manchmal nicht mal was dafür.
Das stimmt. Also es stimmt für viele bis auf 5 Kampfrichter. Das sind nämlich die technische Kommission. Das sind die das Regelwerk erarbeiten. Also das gibt sozusagen, also wenn einer von den 5 vor Ort ist, war er auch mit dran beteiligt, dieses Regelwerk zu machen. Also von daher ist es sicherlich so, dass die Masse das tatsächlich umsetzt, was gemacht wurde. Aber vielleicht mal, wie entsteht das Regelwerk? Also wir haben natürlich über die Jahre eine absolute Evolution erlebt. Also ich hab hier liegen das erste Regelwerk von World Triathlon von 1987. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, es hat 10 Seiten. So, da steht sowas drin wie Schwimmrad von Laufen und wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. So, das ist natürlich mittlerweile ein absolutes Kompendium geworden, wo Kleinigkeiten auch drin geregelt sind, weil sich das eben über die Zeit evolutionär auch entwickelt hat, weil die Technik weitergeht, weil die Abstände geringer sind, weil also viel mehr Dinge aus einem Wettkampfgeschehen heraus passieren, die man irgendwie regeln muss. Und grundsätzlich ist es so, dass wir 2 Quellen haben, drei Quellen haben, wie wir unser Regelwerk anpassen. Das eine ist, was erleben wir selbst, wo wir merken, hier ist Handlungsbedarf. So. Das ist etwas, was wir ins Regelwerk einbringen. Dann gibt es, und das ist einer der absolut großen Bausteine, die Änderung, die World Triathlon macht. Wir sind zertifiziert von World Triathlon. Das bedeutet, dass wir deren Regelwerk folgen. Nicht blind, also nicht alles, was World Triathlon regelt, findet auch Einfluss in unser Regelwerk. Aber wir nehmen auf jeden Fall jede Änderung, die World Triathlon macht, schauen uns die an, bewerten die, ob das für uns relevant ist oder nicht. Oftmals sind das Sachen, die nur für die Elite, also ne, alles, was so Olympia-Bereich ist, relevant ist. Das ist für uns dann etwas, was wir aussortieren. Und das bringen wir dann auch in unser Regelwerk ein. Und Dieses Jahr wird es da zum Beispiel eine Masseänderung geben. World Triathlon endet traditionell im Jahr vor Olympia das Regelwerk nicht mehr. Das heißt, alles das, was letztes Jahr aufgelaufen ist und was dieses Jahr kommt, wird dieses Jahr umgesetzt werden. Das heißt, vor 2 Jahren hat uns das 168 Regeländerungen gebracht von World Triathlon, die wir innerhalb von 3 Wochen irgendwie bewerten mussten, ob wir die bei uns auch mit einfließen lassen wollen oder nicht. Und dann die dritte Säule ist, die Landesverbände, die Kampfrichter aus den Landesverbänden sagen, Folgendes ist passiert, bei Folgendem, denke ich, sollten wir eine Regelanpassung haben und tragen das dann sozusagen an die Technische Kommission heran. Und dann findet eine Tagung statt von der Technischen Kommission, die kommt zusammen, nimmt sich jede Regeländerung vor und diskutiert die unter sich und erarbeitet daraus dann das Regelwerk, was dem Präsidium der Deutschen Triathlon-Union zur Genehmigung dann vorgelegt wird. Das ist dann sozusagen die letzte Instanz, die es dann formal genehmigen muss oder eben auch ablehnen kann, wenn es Regeln gibt, die das Präsidium als nicht sinnvoll erachtet.
Hat man schon mal überlegt, in diesem ganzen Prozess sowas wie ein Athletenboard mit einem Querschnitt aus Athleten, Athletinnen aus allen Bereichen quasi mit reinzunehmen, sei also Kurzdistanzprofis, Langdistanzprofis, Altersklassenathletinnen und dann eben auch da von verschiedenen Distanzen, um den Einfluss auch noch mitzuhaben aus allen Bereichen?
Also grundsätzlich gibt es erstmal in der Deutschen Triathlon-Union Athletensprecher. Das heißt, mit denen können wir in Kontakt treten wir in Kontakt, wenn was ist. Das ist ehrlicherweise natürlich meist bezogen auf den Profisport Kurzdistanz. Also muss man das mal sehen, da wird der Athletensprecher auch gewählt. Das ist auch das Feld, was wir natürlich sozusagen vom Verband her im Leistungssport am meisten lag.
Ja, Simon Henseler ist, glaube ich, sogar.
Genau. Ja. Genau. Und Marlene Gomez-Görgel ist die zweite. Das sind die beiden Athletensprecher. Die sind auch, muss man auch wirklich sagen, sehr, sehr aktiv. Das ist sehr angenehm mit denen im Präsidium. Die sind bei jeder Präsidiumssitzung mit dabei, also vollkommen Transparenz auch. Die wissen ganz genau, was besprochen wird, bringen ihren Input. Das ist eine sehr, sehr angenehme und sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den beiden. So grundsätzlich ist es so, dass in die Technische Kommission erstmal jeder gewählt werden kann. Auch da, das ist keine Voraussetzung, dass ich Kampfrichter bin. So, logischerweise rührt es meist aus diesem Feld heraus, dass man sich dafür interessiert, in die Technische Kommission zu kommen. Wenn es um Regeländerungen geht, die ich an so Grundfesten gehen, versuchen wir schon möglichst breit uns die Informationen noch einzuholen. Also da versuchen wir eben mit Athleten aus den entsprechenden Kategorien auch in Kontakt zu treten. Und mit denen auch entsprechend Meinungsbilder einzuholen. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das in so einem Panel, in so eine breite Masse trägt. Also man könnte auch sagen, warum legen wir nicht jede Regeländerung irgendwie offen zur Abstimmung unter den DTU-Mitgliedern vor? Man muss eben immer schauen, dass es am Ende aus so einem Guss entsteht. Und da ist es so, dass diese fünf, die Technische Kommission, die wird ja von den Mitgliedern der Deutschen Triathlon-Union gewählt. Also die Landesverbände wählen beim Verbandstag diese 5 Mitglieder der Technischen Kommission. Und damit ist eben, soll sichergestellt sein, wird auch sichergestellt, dass wir dort auch eine gewisse Breite haben, dem wir zutrauen, die Regel auch entsprechend richtig oder angemessen zu gestalten. Aber wie gesagt, wir sind da überhaupt nicht scheu drum, uns auch Rat von außen einzuholen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Und das tun wir auch, wo es gegeben ist.
So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum, ich glaube, wir machen, ich glaube, wir sind Folge 87 oder sowas hier. Und ich glaube, seit Folge 1, ich würde mal sagen, spätestens in jeder dritten oder vierten Folge kommen wir immer wieder zu dem Thema, dass wir uns wirklich fürchterlich darüber aufregen müssen, dass es im Triathlon kein einheitliches Regelwerk gibt. Egal, auf welches Rennen man fliegt, es gibt verschiedene Veranstalter, verschiedenes Regelwerk. Ironman hat wieder ihr eigenes Regelwerk, die T100 macht jetzt wieder ihre eigene Sache. Bei der Challenge Road gilt wieder was anderes, wie beim Ironman Frankfurt nächste Woche. Wir haben irgendwie keine Klarheit und wenn man auf ein Rennen fährt, man weiß nicht, was erwartet mich jetzt eigentlich so ganz genau. Wie kommt's, und wir bewundern immer die Kurzdistanz, auf der Kurzdistanz, da gibt's ein ganz klares Regelwerk, das wird knüppelhart durchgesetzt. Wenn du 10 Sekunden zu spät zum Briefing kommst, kriegst du das und das auf den Deckel. Und im ganzen Langdistanzzirkus ist das alles so, boah, so. Wieso haben wir da so einen Salat?
Zum Glück, Ich fange mal mit der positiven Seite an. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter, als wir es noch vor 1 bis 1,5 Jahrzehnten waren. Da war das so, dass wirklich das noch mehr Kraut und Rüben herrschte. Wir sind jetzt immerhin schon dabei, dass die Sportordnung die Grundlage ist. Also wir haben jetzt keine mega Abweichung über die ganzen Wettkämpfe. Dennoch, und da gebe ich dir recht, ist es so, dass wir gerade Richtung den großen Veranstaltern, großen kommerziellen Veranstaltern eine gewisse Abweichung haben, weil dort sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass zum Beispiel irgendwie ein Race Director noch eine letzte Entscheidungsinstanz ist, was ein Regelwerk, was für Olympia gelten muss, niemals geht. Also da kann ich nicht jemandem außerhalb des Wettkampfberichts noch eine Entscheidungsgewalt geben. Das hat sicherlich ganz viele Gründe, die sozusagen in der Organisation dieser Rennen, in der Struktur, die dahinter ist, begründet ist. Wir arbeiten wirklich, wirklich zum Glück mittlerweile eng, da auch mit Ironman, auch mit Challenge sowieso zusammen, dort mehr Einheitlichkeit zu schaffen. Sag mal, bei Ironman ist natürlich auch einiges immer noch ja, so geprägt von dem, es muss sich in den USA rückversichert werden. Und es ist ja auch so, dass das Regelwerk von vornherein transparent ist. Also wenn ich mich beim Ironman anmelde, kann ich auf die Seite gehen, kann sagen, was ist denn hier eigentlich mein Regelwerk? Und da steht, was sind denn die Abweichungen? Also was ist anders, als es zum Beispiel in der Sportordnung ist? Es kommt natürlich immer dazu, wenn ich durch die Gegend fliege, ich sag mal, ich fliege jetzt von Deutschland nach wo auch immer hin, und die haben schon eine andere grundlegende Sportordnung und sagen, hier in unserem Land, tun wir ja auch, den Anspruch haben wir ja auch, herrscht natürlich erstmal das, was sie in unserer Sportordnung stehen haben, und dann kommt Ironman mit seinem Zusatzregelwerk oder Challenge oder wer auch immer, jetzt gar nicht auf Ironman rumhacken, aber das ist ein plakatives Beispiel. Dann ist es natürlich so, dass in jedem Land Dinge unterschiedlich sein können. Das kann dir aber auch passieren, wenn ich jetzt zum Volkstriathlon nach Österreich fahre und die sagen, bei uns ist die Windschattenbox 600 Meter lang. Und ich gehe von meiner üblichen Windschattenbox aus, werde ich genauso sanktioniert, weil das Regelwerk in dem Land natürlich anders sein kann. Da, wo es über alle gleich ist, sind die Wettkämpfe, die von World Triathlon respektive, also die Elite-Rennen, World Triathlon, Europe Triathlon, sanktioniert sind, weil da genau das eine Regelwerk gilt von World Triathlon. Da gibt es auch keine Abweichung zu, da gibt es auch keine nationale Anpassung zu, sondern da gibt es ein World Triathlon-Regelwerk. Und das World Triathlon für die Langdistanz im Moment auch auf dem Weg gibt. T100 ist ja etwas, was mit der PTO und WT zusammen entstanden ist. Und da arbeitet man daran, dieses Regelwerk eben auch sozusagen global zu vereinheitlichen. Und das wäre etwas, was wir als Anhalt nehmen, das auch mit zu uns zu übernehmen und hoffen, dass wir mit den anderen Veranstaltern, mit anderen großen Veranstaltern dort auch einen Konsens erreichen. Aber es hat, um auf die Grundfrage zurückzukommen, hat es zwei Einflussfaktoren. Welches Regelwerk gilt in dem Land? Gibt es dort Abweichungen zu World Triathlon oder zum aus unserer Sicht gesehen deutschen Regelwerk? Und die zweite Einflussgröße ist, was regelt der jeweilige Veranstalter nochmal selbst in seinem Regelwerk? So, Punkt. Das sind eigentlich die beiden Einflussgrößen. Und das macht diese Unterschiede leider immer wieder und manchmal auch sehr offensichtlich.
Ja, da müssen wir ran. Wir müssen es hinkriegen wie die Kurzdistanz, dass ich weltweit auf dem Rennen fliege. Okay, das ist eine Mitteldistanz, eine Langdistanz. Ich weiß ganz genau, das ist das Regelwerk. So, ja. Das kommt auf mich zu, das erwartet mich, darauf kann ich mich einstellen. Das ist einfach auch so das Thema Unsicherheit. Leute wissen nicht, wie muss ich mein Fahrrad herrichten, was ist erlaubt, was nicht. Und. Also da ist, ich glaube, das wird sich die Triathlon-Welt wünschen, dass wir einmal einheitlich alles, egal wie hart die Regeln sind, aber dass es einheitlich ist.
Also da läufst du bei mir offene Türen ein. Ich bin da ganz, ganz großer Fan von. Deswegen sind wir ja auch von World Triathlon zertifiziert und halten uns eng an das WTI-Regelwerk. Wir wollen genau das verhindern, dass jemand von woanders hier nach Deutschland kommt und sich wundert, was hier für komische Regeln herrschen. Du wirst natürlich immer mal so ein paar nationale Abweichungen haben. Das ist manchmal auch einfach der Größe der durchschnittlichen Rennen geschuldet. Also es gibt Länder, die machen eine nationale Meisterschaft mit 100 Leuten. 100 Leute ist bei uns nicht mal ein schlecht besuchter Volkstriathlon. So, das ist also, da haben wir schon unterschiedliche Sicht auch auf die Dinge. Aber das Grund, also die absoluten Basics des Regelwerks, sollten wir eigentlich von World Triathlon übernehmen. So, also das ist auch unser Verständnis. Aber das Verständnis herrscht natürlich auch nicht in allen Ländern der Welt und vor allem nicht über alle Organisationen, die Triathlon organisieren. Da sind auch verschiedene Interessen dahinter. Das können manchmal auch, ich sage es mal so blöd es ist, manchmal auch rein wirtschaftliche Interessen sein, warum Dinge anders geregelt sind. Was zum Beispiel eine Sache ist, die total abweichend ist, auch über viele Länder und leider auch über viele Organisationen, ist mein Einspruchsrecht. Wie kann ich eigentlich gegen eine Entscheidung vorgehen? Das kann zum Beispiel schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das halte ich persönlich für maximal unglücklich. Das sollte man sehr, sehr klar strukturieren, dass ich weiß, ich bin mit etwas nicht zufrieden. Mit wem spreche ich, in welcher Zeitlinie, worüber und was muss ich tun?
Und vor allem, also da ist ja der Fall Sam Laidlaw vor kurzem das allerbeste Beispiel dafür. Ironman hebelt ja grundsätzlich mal damit jede Drafting-Penalty damit aus, dass sie damit sagen, die ist nicht anfechtbar. So, hebeln sie ja schon mal irgendwie alles irgendwie aus. Und dann wurde,
Wobei.
also, dieser Fall Sam Laidlaw da vor kurzem, der hat ja auch wieder riesengroße Wellen geschlagen. Dann kriegt er eine Penalty, tritt die nicht an, beendet sein Rennen trotzdem auf Platz 2, hat einen riesengroßen Einfluss auf die ganze Renndynamik und irgendwie am Ende des Tages, ja, ist doch wieder alles gut.
Genau, also so und jetzt,
Oder wie hast du den
wenn man
Fall
den,
gesehen?
ja, wenn man den Fall jetzt nach wirklich mal, ich sag mal nach Sportordnung abhandelt, dann ist auch das bei uns, ist eine Drafting Penalty immer eine Tatsachenentscheidung. Weil im Nachhinein festzustellen, wie viele Meter waren es denn jetzt und ist das gerechtfertigt oder nicht, ist schwierig. Also es muss tatsächlich ein absoluter Verstoß gegen das Regelwerk vorliegen, seitens des Kampfrichters, der die Strafe ausgesprochen hat, damit so etwas anfechtbar ist. Ansonsten ist das eine Tatsachenentscheidung. Und das, also bei uns würde, wenn es eine Tatsachenentscheidung ist, wir nicht feststellen, dass es einen Verstoß des Kampfrichters gab, gegen eine Regel, die eine Ausnahme begründet, zum Beispiel, also hier, du darfst in die Windschattenzone einfahren, wenn es dann Ausnahmen gibt und der Kampfrichter trotzdem sanktioniert, das wäre zum Beispiel etwas, wo ich einen Einspruch gegen einlegen kann. Aber ob ich jetzt 10, 12, 8, 3 oder 7 Meter weg war, da kann ich keinen Einspruch gegen einlegen, weil das kann ich hinterher auch einfach nicht mehr feststellbar. Das heißt, es gibt auch bei uns Dinge, das sind Tatsachenentscheidungen, die kann ich auch nicht anfechten im Nachhinein. Aber in dem Fall ist zum Beispiel ein Einspruch einfach gar nicht zulässig. Kommt hin, sagt, ich lege Einspruch ein, geguckt, Tatsachenentscheidung. Vorbei. Kann man vor das Verbandsgericht ziehen, das kann man gerne machen. Wird vielleicht auch das gleiche Ergebnis, hoffentlich das gleiche Ergebnis hervorbringen, wenn die Berufsrichter darüber urteilen. Aber auch da ist durch das Ansinnen immer auch das maximal transparent zu machen, und auch die Entscheidung dann nachher zu begründen und sich da ganz eng am Regelwerk zu orientieren.
Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Genau, ich hab mir noch aufgeschrieben. Ich gehe hier nur so, weil sonst würden wir hier alle Rahmen sprengen, wenn wir uns
Ja,
jetzt, wenn
alles
wir
gut.
links und rechts abbiegen. Ich hätte 100 Fragen dazu, aber sonst würden wir hier 3 Stunden sitzen. Der Prozess einer neuen Regel. Eine Regelanpassung kann ich nicht von jetzt auf gleich, glaube ich, da irgendwie dann machen. Wie ist der Prozess einer Regelanpassung mit dem Zusatz, du hast im Vorgespräch gesagt, Innovation ist immer schneller als das Regelwerk.
Genau. Das ist, ich glaube, das ist, kann man auch so als Leitsatz nehmen. Wir können natürlich in der Regel nicht antizipieren, was Hersteller mit welcher Innovation sie als nächstes kommen. Und grundsätzlich gilt auch, und ich glaube, das sieht man im Drill auch, wollen überhaupt nicht innovationsfeindlich sein, sind auch gar nicht innovationsfeindlich. Also unser Ansinnen ist nicht, erstmal zu sagen, alles, was neu ist, finden wir doof. So, sondern man muss halt gucken, ist das was Neues im Rahmen dessen, was wir im Regelwerk haben, oder bedarf das Regelwerk einer Anpassung, wenn wir das für eine sinnvolle Sache, eine sinnvolle Neuerung erachten, die keine unfairen Vorteile hervorbringt. Das ist ja eigentlich das, über dem alles steht und es nicht sicherheitsrelevant ist, sprich also nicht die Sicherheit des Athleten oder der Athleten im Wettkampf gefährdet. Die Regeln werden einmal im Jahr geändert. Also unterjährig Regeländerung ist nur, also fällt mir jetzt gar kein wirkliches Beispiel ein. Sie werden einmal im Jahr geändert und das ist immer das im Herbst, wie gesagt, vom World Triathlon abgewartet wird, was kommt an Regeländerungen, was haben wir über das Jahr aufgenommen an Regelungsbedarf. Dann wird das Ganze diskutiert in der Technischen Kommission und dann wird das Ganze als Vorschlag gegeben an das Präsidium, sodass Anfang des Jahres immer das neue Regelwerk auch veröffentlicht werden kann. Dahinter ist natürlich ein Diskussionsprozess, da ist auch ein Prozess, wo man sich versucht, möglichst viel abzustimmen über die Regeln. Es gibt Regeländerungen, die sind fast schon lapidar. Also da hat World Triathlon vorgegeben, früher gab es zum Beispiel mal eine schwarze Karte für Windschatten, dann gab es wieder nur die gelbe, dann gab es eine blaue. Das sind so Sachen, da machen wir dann halt einfach mit bei dem, was World Triathlon sagt. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob ich nicht lieber eine andere Kartenfarbe hätte, aber das wäre Quatsch im Sinne der Einheitlichkeit, damit ich auch weltweit weiß, was diese Karte jetzt eigentlich bedeutet. Und es gibt Regeländerungen, die bedürfen einer großen Diskussion und auch einer ja, Vereinfachung. Und grundsätzlich ist es so, dass wir im Regelwerk immer zwei ganz große Spannungsfelder nebeneinander haben. Wir haben auf der einen Seite, wollen wir eigentlich alles bis ins Detail geregelt haben. Also jeder will eigentlich die Sicherheit haben, dass auf dem Papier geschrieben steht, sein persönlicher Anwendungsfall, damit eben bloß keine Unsicherheit aufkommt über die Entscheidung. Also eigentlich möchte ich reinkommen und sagen, so, ist mein Fahrrad, mein Helm in Ordnung, steht das hier genau so? Und auf der anderen Seite müssen wir bei der Lage sein, Entscheidungen auch schnell und zielgerichtet zu treffen. Das heißt, ich kann nicht jedes Mal, wenn irgendwas ist, ein Kompendium von 10.000 Seiten rausholen und so ein bisschen wie in so Gesetzeskommentaren mal nachblättern, was jetzt eigentlich damit gemeint war, was da in der Regelwerk steht und was genau da ausgelegt ist. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eigentlich ein einfaches, kompaktes Regelwerk und auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, jeden Fall, den es gibt, richtig zu behandeln. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Spannungsfeldern, gibt es genau eine Komponente. Und das ist der Mensch, das ist der Kampfrichter, der einen Entscheidungsspielraum hat. Und um diesen Entscheidungsspielraum zu vereinheitlichen, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist Ausbildung. Also von der Bundeskampfrichterschulung über die Landeskampfrichterschulung auf jede Ebene ein gleiches Verständnis zu schaffen von dem, was das Regelwerk dort sagt, ohne alles dezidiert ins Regelwerk zu schreiben, sodass ich eine Einheitlichkeit bekomme. So, jetzt wird sicherlich, kann ich mir schon vorstellen, dass direkt dein Einwand kommt, das klappt aber nicht. Da würde ich sogar sagen, das stimmt nicht, dass es nicht klappt. Es klappt natürlich nicht immer, weil immer da, wo eine menschliche Komponente dazwischen ist und eine Auslegung dabei ist, kann ich trotz dem Versuch, eine Einheitlichkeit zu schulen, eine unterschiedliche Auffassung haben. Ich kann zwei Meinungen über das gleiche Geschriebene haben. Und das sind zum Beispiel so Themen, wo wir identifizieren, hier ist es nicht eindeutig genug, da müssen wir vielleicht nochmal ran. Da müssen wir entweder noch mehr schulen, da müssen wir vielleicht aber auch irgendwie das Regelwerk vielleicht präzisieren, vielleicht auch anders gestalten. Aber wir versuchen immer, nicht ein Regelwerk zu schaffen, was undurchsichtig ist, 27.000 Seiten hat, nur damit ich jeden einzelnen Fall, der schon mal war oder der potenziell mal kommen könnte, einmal niedergeschrieben habe. So, und das ist tatsächlich ein großes Spannungsfeld. Und das ist auch das im Grunde, was wir auch im Vorgespräch beschrieben haben. Das ist auch das, was wir jeden Tag erleben. Und das ist auch nicht, weil Kampfrichter böse sind oder doof oder keine Ahnung haben, sondern weil einfach immer dann, wenn jemand eine Regel, selbst wenn es geschult wurde, auf einen konkreten Fall anwenden muss, dann kann es sein, dass da zwei verschiedene Meinungen entstehen oder drei oder fünf oder acht verschiedene Meinungen entstehen. Und da müssen wir dann schauen, dass wir das über den Jahresverlauf und auch über den Jahreswechsel hinweg mit einem einheitlichen Verständnis ausstatten.
Aber wie kann es sein, dass Auffassungen so unterschiedlich sind, dass zum Beispiel Sam Long hat bei T100X hat sein Fahrrad nur, ich glaube, angestupst und war der Helm noch nicht auf, kriegt sofort eine Penalty. Und Sam Laidlow läuft mit dem Fahrrad davon, hat den Helm noch nicht mal auf, läuft wieder zurück, steckt das Rad wieder rein, setzt den Helm auf, Kampfrichter steht genau davor und bekommt nichts. Also das sind dann Sachen, wo ich mir denke so, hä? Also,
ja.
Hä? Also das ist ja nicht mal unterschiedliche Auffassung, sondern das ist einfach also da werden unterschiedliche Regeln angewandt und nicht angewandt. Und da sind wir wieder bei dem Thema so, was gilt jetzt eigentlich, was nicht?
Ja, also in dem Fall kann man sicherlich auch davon sprechen, dass auch Kampfrichter mal Fehler machen. Das ist völlig folgerichtig. Vergleich es mal im Fußball, da gibt es auch Szenen, wo jeder sagt, das war ein ganz klarer Handelfmeter und der Schiedsrichter sagt in dem Fall, nö, war es nicht. Das sorgt auch für Unverständnis. Das kann ich total verstehen. Das geht mir auch so. Aber wir können am Ende auch nicht in die Köpfe der Menschen reingucken. Wir können eben nur, also da können wir wirklich nur schulen und sagen, also wir könnten ja nichts anderes ins Regelwerk schreiben, als dass das drinsteht. Es steht ganz klar drin, bevor du einen Rad nimmst, du einen Helm aufhaben und sicher zugemacht haben. So, was soll ich denn, also wenn ich jetzt noch den Satz reinschreibe, das gilt im Übrigen auch, wenn er das Rad schon in der Hand hat und wieder zurückläuft, muss er trotzdem bestraft werden. Dann habe ich das Regelwerk aufgebläht mit der gleichen Konsequenz. Das heißt, derjenige, der heute schon bestraft, bestraft in Zukunft auch. Und derjenige, der es heute ignoriert, ignoriert es auch in Zukunft. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo ich eben der Meinung bin, dass das Regelwerk eigentlich, egal wie umfänglich es wird, gar nicht mehr Sicherheit schaffen kann, sondern wo ich genau konkret in dem Fall mit dieser Person sprechen muss und sagen muss, was hat dich jetzt davon abgehalten, die Strafe zu geben? Was hast du missverstanden vielleicht auf dem Fall? Ich will keinen Kampfrichter diskreditieren oder keinen persönlich angehen oder irgendwas für seine Entscheidung. Aber es kann eben passieren, dass man auch da tatsächlich sagen muss, warum? Und da muss man das im Nachhinein aufarbeiten. Aber Fehler können passieren. Es passieren Missverständnisse. Also einen ähnlichen Fall habe ich persönlich mal erlebt. Es war in Hamburg bei der WTCS, damals unsere Mixed Relay noch mit Rebecca Robisch am Start. Die ist auch mit einem offenen Helm in die Wechselzone gelaufen. Ich war der Head Referee. musste dementsprechend auch eine Strafe aussprechen. Habe ich sogar bis ins Morgenmagazin geschafft mit dem Ausschnitt, als ich die Strafe gegeben habe. Und World Triathlon kam auf mich zu und sagte, aber bei Johnny Brownlee in Yokohama haben wir das nicht geahndet. Und da habe ich ganz klar gesagt, dann habt ihr in Yokohama einen Fehler gemacht. Im Regelwerk steht es 1:1 drin. Ich habe gar kein, hier ist gar kein Entscheidungsspielraum, sondern es steht drin, nimmst du das Fahrrad in die Hand, bevor du den Helm aufhast, bist du bestraft. Das steht da drin. Warum ihr das in Yokohama nicht gemacht habt, weiß ich nicht. Aber wir sorgen jetzt nicht dafür, wegen einer Vereinheitlichung, dass ich hier nicht bestrafe, bei etwas so Offensichtlichem. Aber natürlich kam als Kritik hinterher, ach so, bei Johnny macht ihr das nicht, aber bei den anderen macht ihr das. Und genau in der Situation steckte ich also auch und kann nur sagen, in meinen Augen, ich bin der Entscheider an dem Tag, weil die Entscheidung, die mir vorangegangen ist, bei einem anderen Wettkampf, bei dem ich nicht mal war, grundweg falsch. Und ich kann sie nicht dadurch heilen, das Falsche eine ganze Saison lang durchzuziehen. Sondern ich muss mich dann am Ende der Diskussion stellen als Verband und sagen, ja, da ist leider ein Fehler passiert. Und das passiert. Und wir sind am Ende auch Menschen und hoffen, dass es nicht so häufig passiert und das durch Ausbildung zu verbessern.
Regeln, die einem gewissen Spielraum unterliegen, die irgendwie Auslegungssache sind. Du hast gesagt, es gibt einen, ich glaube, technischen Delegierten pro Rennen. Wird da im Vorfeld dann genau gesagt, okay, wir Auslegung von Regel X machen wir unter meiner Leitung eher so in diese Richtung oder in diese Richtung? Wie kriegen wir es hin, dass da auch im Pro-Briefing die Leute nicht rausgehen und immer noch X Fragezeichen zum Regelwerk im Kopf haben? Dass es eine klare Ansage gibt. Also ich habe das bei manchen Briefings schon erlebt, dass es ganz klar gesagt wurde, wir pfeifen hier quasi so und so und so, wir pfeifen so und so streng quasi, oder wir machen es so und so. Und dann gibt es Briefings, da wird auf Fragen eigentlich nicht so wirklich konkret geantwortet, da ist es dann, ja, we will see, you know the rules. So, wie kriegen wir es hin, dass Profis nach dem Briefing rausgehen und genau wissen, wie wird es ausgelegt?
Also ja, du hast es am Anfang mal gesagt, ne? Kommunikation, also da ist es natürlich umso besser, die kritischen Dinge anzusprechen. Also ich persönlich bin jetzt in einem Briefing auch kein Freund davon, dass ich die grundlegenden Dinge nochmal erzähle. So, also dieses Helmbeispiel ist zum Beispiel sowas, was ich im Briefing nie erwähnen würde. Also da ist das Regelwerk so klar, dass es da für mich keine Abweichung gibt. Wenn es jetzt aber, wo es häufig Diskussionen gibt, sind so enge Stellen auf der Radstrecke. Also es gibt eben eine Stelle, wo ich sage...
Lass uns mal Musterbeispiel Centerline Crossing nehmen. Das ist ja immer so ein Thema, wo es gibt einfach Strecken, da ist es nicht möglich, die Centerline nicht zu überqueren, um sicher zu bleiben. Und dann heißt es im Briefing, Centerline Crossing ist komplett verboten. Am Renntag machen es dann trotzdem alle und es bleibt trotzdem alles, wie es ist.
Ja, auch ungünstig. Also das ist, sind wir tatsächlich bei dem, was sind auch die Ansprüche und die an die Leute, die da agieren. Also sowas ist, ich sage, der technische Delegierte ist jemand, der gibt es nicht bei allen Rennen. Ne? Also jetzt bei der DTU gibt es den bei deutschen Meisterschaften. Nicht jedes Rennen hat irgendeinen technischen Delegierten. Das will ich gleich mal klarstellen. Aber ich nehme jetzt mal wirklich eine deutsche Meisterschaft da, wo wir auch den größten Einfluss sozusagen drauf haben als Verband. Da ist die Aufgabe des technischen Delegierten, sich im Vorfeld mit dem Veranstalter, der macht einen Vorbesuch, ihre Strecke anzuschauen. Und die Aufgabe ist dann, nicht einfach nur im Auto zu sitzen und ein bisschen durch die Gegend zu gucken und zu sagen, jetzt sind wir schöne 20, 30, 40, 100 Kilometer gefahren, sondern es ist genau das, diese Dinge zu identifizieren. Wo habe ich besondere Gefahrenpunkte? Wo habe ich vielleicht Stellen, wo ich auch vielleicht mein Überholverbot einrichten muss? Das kann es auch geben. Und wo habe ich was, wo ich sage, hier kann ich Windschattenfahren gar nicht verhindern, weil es irgendwie eine Kombination von irgendwie Engstellen ist, wo ich auch Centerline Crossing nicht verhindern kann. Und das sind die Aufgabe ist, dass im Vorhinein den Athleten gleichermaßen wie den Kampfrichtern, die in dem Moment darüber richten müssen, mitzugeben. Also meine Aufgabe als technische Delegierte, als Einzelleiter ist, diese Stellen festzustellen, diese Stellen zu kommunizieren und diese Stellen auch, also sowohl an die Athleten als auch an die Kampfrichter, damit wir dort alle nach dem gleichen Maßstab handeln. Das ist tatsächlich eine Kommunikationsaufgabe. Jetzt gibt es diesen technischen Delegierten nicht überall. Vor allen Dingen bei den großen Langdistanzwettkämpfen gibt es in der Regel keinen, weil die nicht unter der Sanktionierung der Deutschen Triathlon-Union stehen. Ja, also wenn ich jetzt ein Rennen habe, das kann eine Europameisterschaft von einem kommerziellen Anbieter sein, Der ist zwar von uns genehmigt von der DTU, also der darf in unserem Hoheitsgebiet sozusagen stattfinden, aber wir sind nicht die Lizenzgeber, wir sind nicht diejenigen, die dort die Oberaufsicht führen. Das heißt, wir schicken auch gar keinen technischen Delegierten. Das heißt, der Verband hat insofern damit zu tun, dass er seine Kampfrichter dort als Dienstleistung sozusagen gibt, aber er ist in der ganzen Vorbereitung nicht in dem Maße involviert, wie es zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft ist. Und da kommt es eben zustande, dass es auch sehr unterschiedlich sein kann, wie dort agiert wird gegenüber den Athleten. Da gibt es Unterschiede über die Länder hinweg, da gibt es Unterschiede über die Anbieter, nenne ich es mal, hinweg. Und auch da kann man nur appellieren, dass ein gewisses Grundverständnis für alle da ist, für alle Leitungsfunktionen da ist, genau diese Kommunikation auch zu machen. World Triathlon, wenn ich jetzt mal auf die Kurzdistanzwettkämpfe gehe, World Triathlon hat da eine ganz klare Vorgabe, wie ein Briefing auszusehen hat, was in einem Briefing drin zu sehen hat, was vom technischen Delegierten erwartet wird. Und dem wird auch immer gefolgt. Die Vorlage ist immer gleich. Also vom Junior European Cup bis zur World Triathlon Championship Series sieht das Briefing gleich aus und es sind die gleichen Inhalte drin.
Ja, wie gesagt, wir bewundern immer die Kurzdistanz, weil dann weiß man genau, was Sache ist. Also ich war noch nie in einem Kurzdistanz-Briefing, aber das muss ja alles wohl, da weiß man ganz genau, woran man ist.
Hoffentlich, ja. Auch da gibt es immer offene Fragen. Wir wollen es nicht verkennen, dass natürlich immer was offen bleibt. Ne? Wir dürfen, und das stelle ich mal über alles, wir dürfen natürlich nicht verkennen, dass am Ende immer die Komponente Mensch eine Rolle spielt. Menschen haben Meinung, Menschen haben Ansichten, Menschen haben Fehler. Und auch ein Kampfrichter ist natürlich kein Roboter, der irgendwie drauf getrimmt ist, immer exakt gleich zu handeln. Das ist so, das möchte ich auch gerne einmal mitgeben, dass man auch bei allem Unverständnis über Entscheidungen, die manchmal getroffen werden, die vor allem gegen einen getroffen werden, dann sagt, nee, da hat man immer Unverständnis gehört. Ist es aber so, dass mir gegenüber jemand steht, der genauso, der in kurzer Zeit eine Situation beurteilen muss, daraus eine Entscheidung treffen muss und der richtig liegen kann, obwohl es dem Athleten weh tut, der falsch liegen kann und es tut dem Athleten weh, der kann aber auch richtig liegen und es tut dem Athleten nicht weh. Also es kann eben alles Mögliche passieren. Aber es sind am Ende mal Menschen, die aufeinandertreffen. Und genauso wie ich den Kampfrichter nochmal sage, mir gegenüber, der Athlet ist genauso jemand, der an dem Morgen vielleicht aufgeregt ist, der im Tunnel ist, weil der sich gerade 1, 2, 3 Jahre auf diesen Wettkampf vorbereitet hat. Und der ist einfach so fokussiert. Das muss ich als Kampfrichter verstehen in meiner Kommunikation mit dem Athleten. Genauso möchte ich gerne, dass der Athlet versteht, dass ein Kampfrichter es A, ehrenamtlich macht, B, genauso ein Mensch ist und genauso eben Auslegungen dahinter sind, Fehler dahinter sind oder aber auch mal ein schlechter Tag dahinter ist und C, auch die Tage lang sind. Wenn ich also nach 12 Stunden Motorradfahren noch Entscheidungen treffen muss, bin ich vielleicht auch schon ein bisschen erschöpft. Das heißt, es kommen an dem Tag Menschen zusammen und wir können über Entscheidungen diskutieren, wir können über ob Fehlentscheidung oder nicht, ob gut oder nicht, ob das Regelwerk gut ist oder nicht, können wir alles diskutieren. Ich appelliere aber immer an alle Seiten, dass wir das vollkommen sachlich und ruhig tun, damit es am Ende auch ein Ergebnis hat, was wir weiter verwerten können, nämlich zum Beispiel eine Regelanpassung oder einen Schulungsbedarf zu identifizieren.
Dann kommen wir mal zu dem, ich hab gestern eine Instagram-Fragebox noch bei uns gepostet, was die Leute so interessiert und ich glaube,
okay.
95% der Nachrichten gingen alle ums Thema Regel 7.13, die bei der Challenge Road beim Check-in für ganz große Aufregung und ganz viel Furore gesorgt hat. Ich lese es mal ganz kurz vor. Außergewöhnliche Ausrüstung bleibt bis zu einer anderslautenden Entscheidung des Einsatzleiters ungenehmigt. Im Vorfeld der Challenge Road wurde von der DTU irgendwie angeboten, dass man Cockpits und Co. einsenden kann zur Genehmigung, damit man quasi sicher ist, wurden mir von Profis so erzählt. Haben auch einige gemacht und dann wurden gleiche Cockpits unterschiedlich beantwortet, zum Beispiel. War das schon so, gab es so ein bisschen, okay, wir haben hier ein Thema irgendwie und dann haben Leute zum Briefing ihr Rad mitgebracht in Rot. Dann wurde es beim Briefing angeschaut und genehmigt und am nächsten Tag kamen die Leute mit dem gleichen Rad nicht mit in die Wechselzone. Und da gab es um dieses Thema Flaschenhalter unter der Brust am Cockpit obendrauf riesige Aufregung. Das war ein Riesendrama. Mhm. Wie hast du das alles irgendwie mitbekommen, wahrgenommen? Du warst, glaube ich, nicht vor Ort. Nee. Was ist mal, bevor wir tiefer reingehen, dein Stand der Dinge dazu?
Also, da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Also, die DTU, und das heißt jetzt nicht, dass ich mich da reinwaschen will, aber die DTU hat grundsätzlich erstmal mit der Sanktionierung des Rennens nichts zu tun. Das ist etwas, was unter dem Landesverband hängt. Das ist keine deutsche Meisterschaft gewesen. Dadurch ist es sozusagen nicht unter dem Dach der DTU, sondern des Bayerischen Landesverbandes. Also das Kampfrichterteam wird auch in der Leitung von dort gestellt. Was, also ich will jetzt hier keine Schuld schieben, sondern ich will einfach nur mal klarstellen, also zur DTU kann keiner was geschickt haben, weil die damit, also wenn jemand was zur DTU geschickt hat und dort jemand Ja gesagt hat, ist das völlig entkoppelt von dem, was beim Wettkampf passiert, weil nämlich, weil in der DTU gar keine die Entscheidungsmöglichkeit hat, zu sagen Ja oder Nein.
Okay, dann habe ich, hab ich da vielleicht die falsche alles, Info, oder war es vielleicht der BTV?
Alles genau. Also ich möchte das nur einmal, also jetzt keine Belehrung, sondern ich will einfach nur klarstellen, wie die Struktur bei solchen Wettkämpfen. Das ist das eine. Das andere, ich habe es natürlich im Nachhinein mitbekommen, dass es da was drum gab. Ich kann die Einzelfälle, kann ich konkret, also das, was du gerade gesagt hast, wurde geschildert und dann oder mitgenommen, am nächsten Tag doch nicht mehr erlaubt und so weiter. Da kann ich leider wirklich gar nichts zu sagen, weil ich das A, noch nie gehört habe und B, auch gar nicht vor Ort war. Also ich selbst habe im Nachhinein einfach gehört, dass es Diskussionen um diese ganzen Thematiken gab und vor allem im Kern um die Radflaschen und die Radflaschenaufbaugeschichte. Und es ist so, dass genau das Regelwerk sagt, eine außergewöhnliche Ausrüstung ist so lange ungenehmigt, bis der Einsatzleiter sie genehmigt. So. Und das ist genau auch diese Entscheidungsfreiheit, die man dem Einsatzleiter lässt. Weil wir nämlich nicht alle Möglichkeiten, die es gibt und alle Eventualitäten, die auftreten, einmal im Regelwerk aufführen können. Also komme ich dazu und sage, ist 6 Zentimeter hoch erlaubt und 8 nicht mehr, oder ist 3 Zentimeter hinten erlaubt, aber 5 vorne nicht. Also so etwas in einen Rahmen zu gießen, ist eine schwierige Geschichte. Also natürlich kann ich alles wirklich ins Regelwerk schreiben, aber das praktisch handhabbar ist, ist dann immer die andere Frage. Das bedeutet, grundsätzlich ist das diese Entscheidungsfreiheit, die der Einsatzleiter auch hat. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was ich eingangs mal sagte. Um da für eine Einheitlichkeit zu sorgen, können wir eben nur sehen, dass wir solche Fälle aufnehmen und einmal schulen und sagen, was ist denn unser gleiches Verständnis, möglichst bundesweit, unser gleiches Verständnis von dieser Regel, von diesem Aufbau und so weiter. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir sicherlich dazu eine bessere, einheitlichere, klarere Meinung haben, aber dann kommt vielleicht eine Pedalverlängerung oder, keine Ahnung, ein Sattelanbau oder ein Schutzblech am Hinterrad, wo wir bis dahin noch keine gemeinsame Linie für gehabt haben, weil wir eben von Innovationen überholt wurden. Das heißt, also um auf den konkreten Fall zurückzukommen, ich kann zu jedem einzelnen Fall dort nichts sagen. Ich kann auch nicht dazu sagen, wie die Entscheidungsfindung war. Ich weiß, dass ich eben darauf berufen wurde, dass am Ende die Ausrüstung genehmigungspflichtig ist und sie nicht genehmigt wurde, wenn Sicherheitsaspekte als nicht gegeben, also wenn das als unsicher eingeschätzt wurde.
Aber es wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, also eine 0,5er Flasche darfst du rein. Also es ging immer darum, dass die Flasche nach hinten nicht übers Lenkkopflager hinausragt. Also dass nichts übers Lenkkopflager hinausragt in der Flucht oder so. Und es ging dann immer darum, eine 0,5er Flasche nach hinten reingesteckt, die war dann erlaubt. Und dann hieß es, ja, in einer Verpflegung ist es ja eine 0,7er Flasche. Ja, das passt dann schon. Zu wem anders wurde gesagt, ja, das ist dann quasi nicht erlaubt. Dass quasi, sobald du eine 0,7er Flasche reinsteckst, ist es quasi ein Regelverstoß. Und der Punkt macht einfach keinen Sinn. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, das ist Thema Sicherheit, dass bei einem Sturz was in die Magengegend kommen kann. Also da macht es, ob das jetzt eine 0,5er oder eine 0,7er Flasche ist, mal irgendwie keinen Sinn. Und noch dazu, die erste Garde-Profis hatten alle, da war drauf, was sie alles wollten, und es wurde gar nichts geahndet. Und manche Leute haben am Samstag 5 Stunden für den Check-in gebraucht, weil sie nochmal heimfahren mussten, alles umbauen mussten mit Säge und Schleifen und alles, ihr ganzes Cockpit umbauen mussten und so. Also da gab es einfach, es gab einfach keine Linie, die irgendwie verständlich war und für alle gleich war. Und das ist, glaube ich, der größte Groll, den gerade alle irgendwie haben, so, was ist jetzt mit unseren Flaschenhaltern? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht, und was ist euer Problem damit?
Also, wie gesagt, zu den Fällen dort, also ich kann immer nur mutmaßen, was da gemacht wurde, also dass man zumindest mit einer Längenbegrenzung, sozusagen mit einer Flaschengröße, zumindest irgendwie versucht, eine Norm, also eine Einheitlichkeit zu schaffen, was du gerade sagst, worauf kann ich mich verlassen, eine Einheitlichkeit zu schaffen, aber wie gesagt, mehr dazu stecke ich da zu wenig drin. Vielleicht mal grundsätzlich, was ist das Thema eigentlich damit? Und wo sind unsere Bedenken? Das ist genau das Thema, dass ich unter mir etwas Stabiles habe, also unter meiner Brust etwas Stabiles habe, was vielleicht im Fall eines Sturzes, und da ist es vielleicht auch gar nicht so sehr die Flasche, die entscheidend ist, sondern das, worin die Flasche ist. Also habe ich da irgendwie mir ein scharfkantiges Alu-Ding zurechtgefeilt, was ich mir unter die Brust stecke, oder habe ich das auf einem höheren Aufbau, wo scharfe Kanten drin sind, wo auch ein hartes Material drunter ist, was ich mir direkt in die Brust ramme. Also ist, ne, offene Lenkerenden sind seit Jahrzehnten beim Triathlon ein Problem. Die werden immer zugemacht, weil man sagt, du sollst nicht den Lenker in deinem Oberschenkel stecken haben, wenn du gefallen bist. Und genau so ist das zu bewerten mit dem, was oben drauf ist. Also es gilt alles der Prävention von Dingen, die sozusagen direkt in den Körper schlagen, beim Sturz. Das ist so, und unter dieser Prämisse steht erstmal diese gesamte Diskussion. Wie das denn im Einzelnen ausgelegt wird, ist eben eine Diskussion. Das ist etwas, was sich über die Zeit ergibt. Das, was ich jetzt alles sage, hilft keinem mehr, der in Rot abgewiesen wurde oder der es nicht versteht oder der es doof findet. Aber ich kann nur sagen, was wir von jetzt an machen können. Das ist nämlich mit der Erfahrung von diesem Rennen, wo das erstmalig auch in einer solchen Größenordnung aufgetreten ist, können wir sehen, was ist denn die Maßgabe, die wir in Zukunft tragen wollen? Müssen wir da irgendwie das Regelwerk anwenden? Müssen wir schulen? Das, was ich schon mal gesagt habe. Was ist denn jetzt die Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen? Das ist das, was wir davon mitnehmen können. Wir können nichts in der Vergangenheit heilen, und wir können auch nur dafür sorgen, dass wir am Ende ein einheitliches Verständnis davon haben und das eben auch entsprechend kommunizieren, und damit auch die Sicherheit wiederherstellen. Was ist denn jetzt eigentlich das, was bei einem Wettkampf genehmigt ist? Da kommt jetzt aber tatsächlich ein bisschen mit rein, dass Ironman zum Beispiel auch ein, nach dem ganzen, ich schmeiß mir Wasserflaschen vorne ins Trikot und was ist eigentlich jetzt Windabweiser und so weiter, eben auch einen eigenen Passus in ihr Regelwerk getragen hat. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass ich bei verschiedenen Wettkampfarten, Veranstaltern unterschiedlichen Regeln unterliege, weil der eine oder andere dort für seine Wettkämpfe, die unter seinen Regelungs- oder seiner Regelungshoheit stehen, Maßnahmen getroffen hat oder Regeln getroffen hat, die dann vielleicht anders sein können als bei einem anderen Wettkampf. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir bei dem Ganzen betrachten wollen, dass es am Ende für alle Teilnehmer immer noch sicher ist, was dort vorne aufgebaut wurde und jetzt ja doch mittlerweile relativ hoch und nah an einen verletzlichen Teil des Körpers, nämlich an die Brust, gebaut wurde.
Aber kannst du sagen, was jetzt bei den Rennen, die der DTU-Sportordnung unterliegen, bei dem Thema erlaubt ist? Also mit was dürfen die Leute ankommen und haben davor Gewissheit, okay, das passt?
Ich kann nicht jeden einzelnen Fall bewerten, nee, weil, wie gesagt, das liegt wieder am Ende in der Entscheidung auch des Einzelleiters. Ich kann aber schon sagen, dass es am Ende, das ich gerade gesagt habe, immer darum geht, dass die Sicherheit der Athleten nicht gefährdet wird.
Und das dann wieder
Also,
Auslegungssache.
ja, aber ich könnte jetzt ja sagen, ganz klar, 0,75 Liter Flaschen sind immer erlaubt. Jetzt kannst du mir 0,75 Liter Flaschen, die vorne aber einen großen Alu-Trinkaufsatz hat, weil du viel besser da aus Alu trinken kannst als aus Plastik. So. Oder Glasflaschen. Gut, Glasflaschen steht eigentlich im Regelwerk, sind nicht erlaubt. Aber du hast irgendwie ein Material, wo ich sage, wir beide stellen das nebeneinander hin. Ich kaufe mir etwas, was flach auf dem Lenker ist, aus Plastik, in der Plastikflasche drin. Und du sagst, ja, habe ich mir genauso gekauft, aber ich habe noch Optimierung vorgenommen. Ich habe die vorne noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen spitz gefeilt, hinten habe ich noch was rangedengelt und meine Flasche ist aus Glas. Dann haben wir zwar beide das gleiche Ding gekauft, und ich müsste eigentlich sagen, beides ist erstmal zugelassen, aber vielleicht hast du daran Veränderungen vorgenommen, die eben dafür sorgen, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ich will also sagen, das aus der Ferne so pauschal zu beurteilen, ist schwer. Also ich kann jetzt hier keinen Freibrief, kann nicht sagen, folgende fünf Hersteller müsst ihr kaufen, dann ist immer alles gut. Selbst wenn ich das täte, käme der Erste auf die Idee, sich dann noch was ranzudrucken, ranzubauen, abzufeilen, abzuflexen. Alles erlebt. Ich habe Leute erlebt, die sich Zeitfahrhelme gekauft haben und die Finne, weil die immer so hinten auf den Rücken gedrückt hat, abgesägt haben. So, natürlich ist der Helm grundsätzlich zugelassen, aber so nicht mehr, weil er den grundsätzlich zerstört hat. Also ich kann eben nicht so eine grundsätzliche Regelung jetzt hier einfach sagen, das ist immer erlaubt. Ich kann sagen, dass erlaubt ist, was die Sicherheit nicht gefährdet. Und im Zweifel ist es wirklich so, dass ich dort mit dem Einsatzleiter vor Ort Rücksprache nehmen muss. Nach meinem Wissen von diesem Jahr war es bei einem Wettkampf problematisch, also die ganze Entscheidungsfindung darum problematisch, nämlich in Rot. Von anderen Wettkämpfen habe ich persönlich jetzt noch nichts gehört, wo es in einem solchen großen Maße Unmut darüber gab. Entweder weil es einfach nur nicht bis zu mir gedrungen ist, oder aber weil es das nicht gab. Das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen.
Hatte ich aber auch nirgends was gehört. Also auch von den Leuten, die mit den gleichen Rädern an anderen Rennen waren, war alles gut. Und ich vermute, also ich bin jetzt am Wochenende im Ironman Frankfurt. Ich vermute auch mal, da wird Thema Flaschenhalter. Also mich würde es wundern, wenn da irgendwas wäre, weil wie gesagt, es war einzig und allein nur in Rot dieses Thema und da waren sich ja auch die Kampfrichter nicht so ganz grün und einig. Also ich glaube, wir hoffen mal, das ist ein Sonderfall. Aber ich glaube, Triathlon Deutschland wünscht sich bei diesem Thema aufgebaute Flaschenhalter zwischen den Armen Klarheit. Weil das jeder fährt da, also weil seitdem die Flasche im Einteiler verboten ist, hat man die Flasche halt jetzt einfach aus dem Einteiler rausgebaut, aber ans Rad, weil es bringt halt aerodynamisch einfach was und dadurch fährt es halb Triathlon Deutschland, die halbe Triathlon-Welt fährt diese Sachen jetzt irgendwie so. Und ich glaube, da braucht man Klarheit.
Ja, also das ist aufgenommen, das Thema. Also das ist uns bewusst, dass irgendwie eine Klarheit herrschen muss. Und wir haben da auch vor, uns entsprechend zu beraten, um dort etwas Einheitliches, in welcher Form auch immer, rauszugeben. Ansonsten kann ich immer nur dazu raten, es genauso wie ich zu machen, einfach 20 Kilo zu viel zu wiegen, dann ist die Flasche im Trikot automatisch drin.
Kommen wir mal auch in die Zukunft. Welche gibt es irgendwelche Ideen, Innovationen, Themen, die bei euch irgendwie am Tisch liegen, die ihr im Kopf habt oder die ihr auch wünschen würdet, die das ganze Kampfrichterwesen und das ganze große Ganze verbessern? Ist da was in Aussicht oder habt ihr da was im Kopf oder was wünscht man sich auch von Athletenseite?
Also eine Sache, die wir eben, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz am Rande so angesprochen, die für uns eine ganz, ganz große Bedeutung hat in der DTU, ist dieses Junior Technical Official Programm, dass man eben mit jungen Jahren, eben mit 14 beginnend, Kampfrichter werden kann. Das ist für uns ein großes Thema, natürlich auch Nachwuchs. Also überall im Ehrenamt ist Nachwuchs ein Thema. Und im Kampfrichterwesen, das kann man sich vorstellen, gibt sicherlich genug Leute, die sagen, wer wird dann freiwillig Kampfrichter? Das heißt, da ist natürlich auch die Frage des Nachwuchses genauso wichtig. Und das versuchen wir eben durch dieses Programm, dem versuchen wir entgegenzuwirken, durch dieses Programm zu sagen, da wollen wir eben auch junge Leute dafür begeistern, Kampfrichter zu werden. Das tun wir, indem die dann zum Beispiel in Hamburg bei dem Rennen in einem Camp sind, auf dem Field of Play der Profis mitarbeiten dürfen als Kampfrichter, beim Check-in morgens eingesetzt sind vom Hauptrennen, also vom Jedermann-Rennen. Also das heißt, da versuchen wir in der Nachwuchsarbeit auf jeden Fall einen deutlichen Schritt voranzukommen und deutlich früher auch Leute zu begeistern und als Kampfrichterwesen zu binden. Und auch immer mit der Perspektive, dass man sicherlich mal die Chance hat, zu Olympia zu fahren. So, das ist ja das, würde sagen, das ist ja der fast schon USP von World Triathlon, das er anbieten kann, wenn du bei mir Kampfrichter bist, kannst du vielleicht mal zu Olympia kommen. Also das ist ein Thema. Das andere Thema ist sicherlich, dass wir uns im Kampfrichterwesen so ein bisschen strukturieren wollen, so ein bisschen durchgängiger die Maßgaben auch machen wollen, also die Ausbildung noch ein bisschen mehr vereinheitlichen, noch ein bisschen die Ausbildung weiter vereinheitlichen, weiter verbessern. Die Punkte, die wir auch identifizieren, immer wieder, wo wir immer wieder dran arbeiten wollen. Das ist jetzt kein so mega Zukunftsprojekt, sondern das ist erstmal was, wo wir natürlich kontinuierlich dran arbeiten müssen. Und wo du gesagt hast, was wünschen wir uns von Athleten? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Zusammenarbeit und das Verständnis füreinander zwischen Athleten und Kampfrichtern im Moment grundsätzlich wirklich gut ist. Also ich glaube, dass alle das Verständnis dafür haben, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen, nämlich den Triathlon. An dem Tag aus unterschiedlichen Perspektiven, aber wir am Ende trotzdem auch irgendwie das gleiche Ziel, nicht irgendwie, sondern dass wir am Ende das gleiche Ziel verfolgen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment auf einem guten Weg sind, was das Ganze angeht. Neben all den Diskussionen, die es gibt, die wird es immer geben. Die werden wir auch in 100 Jahren noch haben. Die werden wir nie wegkriegen. Es wäre auch fast ein bisschen schade, wenn es keine Streitigkeiten mehr gäbe und alle irgendwie immer das Gleiche denken würden. Das wäre schon fast.
Wir müssen unsere Folgen ja auch irgendwie vollkriegen.
Das auch noch. Aber also ich glaube, dass wir im Moment auf einem sehr guten Weg sind, dass wir da gemeinsam die Themen auch angehen. Und wenn wir da auf einer Kommunikationsebene bleiben, die sachlich und fair und auch wertschätzend miteinander ist in alle Richtungen, ich glaube, dann werden wir in Zukunft auch die Themen, die wir jedes Jahr wieder haben werden, auch gut beseitigen.
Stichwort Technik. Thema Video, Bodycams und Co. Ist sowas grundsätzlich mal denkbar? Weil ne, zum Beispiel Drafting oder Slotting in oder so ist ja oft dann so Ermessenssache der beiden Augen des Kampfrichters. Ist sowas denkbar, dass man sowas nochmal dann über Video überprüft und wenn die Zeitstrafe dann eine Stunde später stattfindet, dann ist das halt so. Ist sowas denkbar? Weil technisch ist es ja möglich.
Ja, das ist so ein bisschen, also die Diskussion ist ja in jedem Sport gleich. Also ich vergleiche es mal kurz mit der Torlinientechnik beim Fußball. Da gibt es die absoluten Verfechter, weil es eine Objektivierung bringt oder auch der Videoschiedsrichter. Und es gibt absolute Gegner, weil die sagen, das gehört eben auch mit dazu, dass es eben nicht alles immer überprüfbar und auf den letzten Millimeter war die Kniescheibe im Abseits oder nicht überprüfbar ist. Und genauso ist es eigentlich im Triathlon auch. Man muss sich fragen, was wollen wir am Ende einer Entscheidung aus dem Wettkampf heraus nutzen? Und was wollen wir eben technisch dokumentiert, wie du auch sagst, vielleicht sogar zeitlich versetzt machen? Und was macht das auch mit einer Wettkampfdynamik? Wenn ich dem Athleten eine Stunde später sage, nicht bei Kilometer 60, sondern bei Kilometer 140, du musst übrigens in die Penaltybox, von etwas, was vor 3 Stunden passiert ist. So. Ist das, also wollen wir das? Das stelle ich wirklich so als Diskussion. Natürlich wollen wir alle möglichst objektivierte Entscheidung haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Alles das, was wir objektiver beurteilen können, ist besser als subjektiv zu beurteilen. Ich persönlich bin kein Freund davon, dass dann irgendwann 6 Wochen nach dem Wettkampf noch Videobeweise auftauchen, dass man noch jemanden nachträglich disqualifizieren muss und dann einfach mal kurz das gesamte Rennergebnis mit vielleicht sogar auch dem Verlauf noch mal kurz in Frage stellt, nur weil man noch objektiver eine bessere Entscheidung treffen konnte. Weil man da nicht vergessen darf, wenn wir beide jetzt gegeneinander ins Ziel laufen, hat das eine Dynamik. Das hat, also ich laufe vielleicht schneller hinter dir, als wenn du disqualifiziert worden wärst und gar nicht mehr oder ausgestiegen wärst oder so immer. Das heißt, diese Renndynamik unterliegt eben auch dem, dass Entscheidungen schnell getroffen werden. Wovon ich aber ein großer Fan bin, kann ich auch gleich sagen, ist die Nutzung von Race Ranger. Weil, und wir werden es jetzt am Wochenende, ich bin gespannt, wie das am Wochenende auch wahrgenommen wird in Frankfurt. Ich habe es bei dem Testevent für die Paralympics letztes Jahr in Paris habe ich es genutzt und beim Grand Final in Pontevedra letztes Jahr auch bei den Paras. Da finde ich das eine super Sache. Aber mit einer ganz klaren Einschränkung. Die Entscheidung dahinter muss jemand treffen, der dabei ist und der das sieht, der wahrnimmt und eine Entscheidung für sich trifft, auch wenn sie vielleicht falsch ist. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, und solche, es gibt Leute, die auch schon solche Ideen haben, wenn Race Ranger kann ja messen, welcher Athlet ist es denn und ist der andere zu dich dran, und wenn du deine Sekunden da drin warst, machst Piep und du kriegst eine Zeitstrafe. So, bin ich überhaupt kein Fan von. Überhaupt nicht. Ich finde, Race Ranger ist eine richtig gute Möglichkeit, um aus der Entfernung schon zu sehen, oh, da muss ich hin. Es ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man nachher irgendwo an einer Zentrale gemeldet bekommt, guck mal, bei Kilometer 20 haben wir gerade 30 blinkende Race Ranger, schick mal einen Kampfrichter dahin. Also ich kann meinen Motorradeinsatz viel besser strukturieren damit. Aber die letztendliche Entscheidung, die faktische Entscheidung, liegt nach meinem Verständnis und nach meiner Maßgabe und so, wie ich es immer durchsetzen möchte, immer noch bei dem Kampfrichter, der dann dorthin fährt und sich diese Situation anschaut, die entstanden ist und dann entsprechend vielleicht auch durch Sanktionierung eben auflösen muss. Das heißt, Technik bin ich Fan von, dass wir das nutzen, was helfen kann, Entscheidungen zu objektivieren. Ich bin kein Fan davon, dass es einen super Zeitbezug gibt und im Nachhinein Wettkampfergebnisse umgedreht werden, weil wir uns 37 Videos angeguckt haben. Dann nehme ich auch mal als Beispiel World Triathlon. Bei World Triathlon in Kurzdistanzrennen ist alles videoüberwacht. Startbildüberwacht, mittlerweile fliegen Drohnen über den Schwimmern, damit geguckt wird, ob das Swim-Behavior in Ordnung ist. Dann wird geschaut, wenn einer eine Strafe kriegt, weil der Helm nicht in der Box war, wird das fotografiert, es wird gefilmt. Da wird alles eben auch dokumentiert, aber die Entscheidung wird trotzdem immer noch im Rahmen des Wettkampfs getroffen. Und da sage ich, da kann ich mitgehen, dass ich einfach etwas besser beweisen kann oder eben auch objektiv nachvollziehen kann. Ich möchte nicht, dass es dazu führt, dass wir, wenn ein Wettkampf rum ist, zusammensitzen, alle Videos auf den Tisch legen und sagen, ach, der Simon ist gar nicht Erster geworden, den disqualifizieren wir noch. Der Jan Philipp, Mensch, den brauchen wir gar nicht disqualifizieren, der wird jetzt Erster. Und dann haben wir auf einmal ganz andere Ergebnisse. Da möchte ich auf keinen Fall hin.
Wäre es für euch eine gute Option, dass ihr zum Beispiel ein kleines Tablet am Motorrad irgendwie oder irgendein Device mithabt, wo ihr gewisse Daten von Race Ranger bekommt. Weil das würde ja total unterstützen, zum Beispiel. Zum Beispiel, zum Beispiel, ein super Beispiel wäre, ist jetzt ein Slotting-In-Vorgang. Athlet, ihr seht es vielleicht nur von relativ weit hinten. Das heißt, ihr habt die Perspektive irgendwie nicht, könnt es nicht so gut abschätzen, habt aber dann gewisse Daten, welche das auch immer dann sind, welche die halt Sinn machen, von Race Ranger und könnt den Vorgang dadurch vielleicht besser beurteilen. Ja. Weil ihr dann Daten dazu habt.
Also ja, finde ich eine super Geschichte. Also ich denke, dass alles das, was uns eine Hilfestellung gibt, um zu wissen, wo Schwerpunkte zu setzen sind, sind eine absolute Hilfe. Ob das jetzt ist, dass ich mein Tablet mit habe oder dass ich über Funk von einer Zentrale, wo dann jemand sitzt und überall die blinkenden Punkte auf dem Streckenabschnitt sieht, das mal dahingestellt. Aber ja, das zum Beispiel ist für mich eine absolute Zukunftsvision. Und das ist aber, dass das Race Ranger teilt, dass es so eine zentrale Informationserfassung geben wird, die eben, wie gesagt, nicht zu einer automatischen Sanktionierung führt, aber zu einer Strukturierung meines Kampfrichtereinsatzes.
Und wie wird so ein Kampfrichtereinsatz strukturiert, wenn wir jetzt schon dabei sind? Das wäre dann auch, glaube ich, so bald mein Schluss. Aber wie sieht es aus? Weil man hört ja immer nur dann davon, wenn es heißt, ja, da und da waren wieder keine Kampfrichter.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass diejenigen, die das bei den Langdistanzrennen hier in Deutschland planen, da sehr, sehr erfahren sind und sich da auch wirklich richtig lange und große Gedanken drüber machen. Das geht von, ich sag mal, so Zeitabstandsroutinen aus Erfahrung von anderen Rennen bis hin zu, ein bisschen ist es auch, dass man als Motorradkampfrichter dasteht, bereit ist und sagt, ne, meine, also anders, fangen wir mal da vorne an. Normalerweise wird jedem Kampfrichter immer so ein Bereich zugewiesen, in dem man sich bewegt. Also gerade bei den Profis wird man gesagt, du hast die S10, du hast die 10 bis 20 und so weiter. Und da drin bewegen sich die, das ist die für die Elite-Starter. In der großen Masse ist es so, dass in gewissen Zeitabständen auf die Strecke geschickt wird und man dann immer schaut, dass man, dann hat man ja immer automatisch so einen Abschnitt, ich sag mal 1-2 Kilometer lang, wo man vor und zurück sich vorfährt, zurückfallen lässt und so weiter, vielleicht auch mal am Rand anhält, schaut, wie so ein Pulver vorbeifährt und hinterherfährt. Und das ist im Grunde, es ist eine Kombination aus einer Vorgabe, wie man sich bewegt, damit nicht vorkommt, dass 5 Kampfrichter beim gleichen Puls sind und dann 40 Kilometer keiner. Also da gibt es Vorgaben. Und dann ist das andere, dass der Kampfrichter für sich selbst entscheidet, okay, ich habe jetzt hier zwar die Nummer 10 bis 20, aber von 10 bis 14 sind die alle mit 40 Meter Abstand rausgekommen. Aber 15 bis 20 kommt im Pulk. Also fahre ich natürlich erstmal damit. So, das ist also eine Kombination aus der eigenen Entscheidung des Kampfrichters vor Ort und einer Vorgabe, in welchem Bereich, in welchem Rahmen er sich bewegt.
Habt ihr irgendwie Funk? Kommuniziert ihr irgendwie untereinander oder wie sieht die Kommunikation aus?
Funk ist oftmals tatsächlich gar nicht so einfach auf den langen Strecken. Also es gibt immer WhatsApp-Gruppen oder es gibt da so Funk-Apps, sag ich mal, mit denen man das tatsächlich über weite Strecken gut machen kann. Also in der Regel funktioniert die Kommunikation wirklich über WhatsApp oder irgendeinen Messenger-Dienst, worin man sich strukturiert. Also das Telefon ist auf jeden Fall eine der wesentlichen Maßgaben oder wesentlichen technischen Instrumente, was man für so eine Koordination nutzt. Und am Ende ist es eben auch, dass es sein kann, ich halte eine Penalty-Box an und sage, ey, wenn der nächste Kampfrichter kommt, sag dem mal, er soll ein Stück weiter vorne, hinten, wie auch immer sein, ich habe da gerade was gesehen. Das kann genauso passieren. Also man hilft sich dann doch untereinander, wenn einem was auffällt, was in den anderen Regelungsbereich fällt.
Würdest du dir mit größeren finanziellen Mitteln eine Professionalisierung davon wünschen? Weil das geht ja sicherlich auch besser.
Ja, genau. Es ist bei Kampfrichtern das Problem oftmals, dass der Kostenfaktor immer ganz groß angebracht wird, weil wenn ich da mit 40 Kampfrichtern irgendwo ankomme, selbst bei einer Entschädigung von 50 Euro am Tag, die jetzt ja, was ich schon sagte, zu keinem großen Geldgewinn führt, aber das mal 40 pro Tag plus Reisekosten plus Übernachtung ist für einen Veranstalter oftmals ein großer Kostenfaktor, sagen wir mal so, und wird auch oftmals so nach außen getragen. Aber gäbe es Möglichkeiten dort, finanziell sich so aufzustellen, dass man Hilfsmittel kriegen kann, würde ich mich auf jeden Fall natürlich freuen, wenn wir da sowas professionalisieren können. Ich bin kein Freund davon, einfach weil ich auch das Ehrenamt so gerne mache, dass wir alles professionell im Sinne von, das müssen fest angestellte oder nebenamtlich angestellte Menschen sein, die das tun. Das ist immer eine schwierige Geschichte, finde ich. Da finde ich es schon gut, dass wir das auf breite Schultern stellen und auch auf ganz engagierte Ehrenamtler setzen. und würde das auch gerne in Zukunft weiter so sehen. Aber wenn wir unsere Hilfsmittel professionalisieren könnten, wäre das sicherlich eine tolle Geschichte, um uns dort auch weiterzuentwickeln. Das passiert auch schon. Also wir agieren heute, um da jetzt nichts Falsches aufkommen zu lassen, natürlich schon anders, als wir vor 10 Jahren getan haben und auch technisierter, als wir es vor 10 Jahren getan haben. Aber alles, was uns hilft zur Professionalisierung des Einsatzes, wäre ich auf jeden Fall bei technischen Hilfsmitteln sehr, sehr offen für.
Aber wäre es nicht auch sinnvoll und gut für den Profisport, wenn es quasi eine kleine Delegation an weltweiten Kampfrichtern gibt, die das quasi hauptberuflich, nebenberuflich, keine Ahnung was, auf einem möglichst professionellen Level machen, weil da werden mittlerweile ja auch Millionen verdient. Es gibt viele, viele Triathletinnen und Triathleten, die damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Die Industrie ist riesengroß. Es gibt Rennen, da gibt es ganz große Schecks, wenn man das gewinnt. Und ist es dahingehend nicht, boah, jetzt muss ich das richtige Wort finden, ne? Wird es dem gerecht, dass das Schiedsgericht dafür ehrenamtlich ist? Sowohl von eurer Seite, was die Verantwortung betrifft, als auch was die Sicherheit für die Athleten und Athletinnen betrifft.
Also ich glaube, was da als erstes vorstünde, wäre, dass er natürlich eine Einigung über alle Organisationen, die entsprechende Rennen auf dem Niveau organisieren, bekommen. Also,
sind wir wieder beim Grundproblem.
Ja, genau. Also so ein Pool ergibt natürlich nur Sinn, wenn es nicht ein WT, ein T100, ein Challenge, ein Ironman, ein Powerman, ein Xterra, ein was auch immer, you name it, Team gibt, sondern das sollte natürlich möglichst über alles sein. Natürlich ist es so, und das merken wir im Kampfrichterwesen jeden Tag, bei jedem Wettkampf, dass die Ansprüche deutlich gewachsen sind. Also ich sag mal, als ich angefangen habe, Kampfrichter zu sein, hat es gereicht, dass ich 10 Minuten vor dem Start oder eine halbe Stunde vor dem Start am Wettkampf ankomme. Dann wird mir kurz gesagt, was da passiert. Ich weiß ja eh, wie Trailer funktioniert. Dann mache ich da mal Wettkampf und dann fahre ich kurz danach wieder nach Hause. Die Zeiten haben wir weit, weit, weit hinter uns gelassen. Also eine deutsche Meisterschaft, eine Bundesliga-Veranstaltung, ein Langdistanzrennen läuft für keinen Kampfrichter ohne 2 Tage Anwesenheit. In der Regel sogar mehr. Ein technischer Delegierter. Also wenn ich als technischer Delegierter zum Grand Final fahre, wie letztes Jahr in Pontevedra, dann bin ich da 8 Tage, 9 Tage vor Ort. So, das ist mein Urlaub, das ist meine Freizeit, die ich dafür dann aufbringe und auch gerne aufbringe, würde ich dann machen. Und natürlich kann man da sagen, wir müssen das professionalisieren. Die Frage bei der Professionalisierung, die man sich immer stellen muss, woher kommt denn dann, wenn ich jetzt einmal die erste Garde einstelle, woher kommt denn dann eigentlich wo kommt denn der Nachwuchs her? Also ich muss ja irgendwie, jetzt habe ich halt die Möglichkeit, breit aufgestellt mit, ich sag mal weltweit, ich kenne keine Zahl, aber ich würde mal sagen, 10.000, 15.000 Kampfrichter weltweit, schaffe ich es, diese 25 in den Level 3b zu bringen, die irgendwann bei Olympia mal technisch Delegierte sein sollen. So, weil ich eben die Möglichkeit aus der Masse, Leute in einem System durch Erfahrung, durch Weiterbildung, durch Qualifikation an die Spitze zu bringen. Wenn ich jetzt sage, die kappe ich, und vielleicht stelle ich sogar diese 25 ein, wo kommt denn der Rest immer noch nach? Also ich muss ja auch eine Perspektive haben, irgendwo mal hinzukommen, damit ich mich dafür engagiere. Also hauptamtlich halte ich für ganz schwierig. Nebenamtlich, das wäre ja so das Modell, ich sag mal Fußball-Schiedsrichter, ne? Die haben auch alle noch einen Beruf, verdienen aber auch pro Spiel, keine Ahnung, was immer kolportiert wird, 4.000 Euro oder was, also ohne eine Zahl zu kennen, aber das wird immer so durch die Medien geschoben. Das wäre sicherlich ein Modell, was eher denkbar wäre. Die Frage ist aber auch immer, gebe ich denn allen noch die gleiche Chance, sich zu entwickeln oder nicht? Oder treibe ich sogar die sagen, geil, mir reichen, nehmen wir mal an, eine Trainung mit 1.000 Euro gezahlt, mir reicht das, ich brauche gar nicht mehr arbeiten, dafür kann ich umso mehr Einsätze machen. Und nimmt das sozusagen anderen die Möglichkeit, die sagen, ja, es ist zwar ein nettes Zubrot, aber es ist nicht mein Lebensunterhalt, ich muss nebenbei noch arbeiten, weil es eben genau nicht so viel zahlt, dass es mein Gehalt ersetzt, die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren. Also für mich sind da auch viele, viele so Spannungsfelder, die sind, ich will aber nicht ausschließen, dass es irgendwann mal, gerade bei den professionell organisierten Langdistanzen, da sehe ich es am ehesten, irgendwie ein Pool gibt von Kampfrichtern, die das nebenamtlich bis professionell betreiben. Das kann und will ich nicht ausschließen. Für den Verbandssport, also Deutsche Meisterschaft, Olympia, alles das, was sozusagen von den Verbänden, von denen, die dem DOSB, IOC am Ende angehören, was da drin ist, da sehe ich es ehrlicherweise so schnell nicht. weil da auch im System nicht so viel Geld ist. Das Geld ist eher in den kommerziellen Systemen und da will ich nicht ausschließen, dass sowas irgendwann mal passiert.
Jetzt habe ich eigentlich nur noch so ein paar, zwei Randnotizen, ne, die ich vorhin in einem Telefonat mit einem Kumpel auch aus der Triathlon-Welt mit aufgeschnappt habe. Seine erste Frage war: Welche Regel würdest du am liebsten sofort abschaffen, wenn du sie abschaffen könntest?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Die Regel würde ich denn abschaffen wollen.
Oder stark verändern, oder wo sagst du, boah, kann weg oder muss so und so verändert werden?
Ah, das ist. Also fällt mir spontan jetzt nichts ein, wo ich sage, das muss sofort weg. Wahrscheinlich auch, weil ich sonst schon versucht hätte, das in die Richtung zu treiben, die Regel abzuschaffen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein absolutes Dorn im Auge. Eine Sache, die immer wieder zu Diskussionen führt, ist alles, was im Thema Mannschaftswertung bei deutschen Meisterschaften ist. Es gibt ja, wenn drei aus der gleichen Altersklasse oder über zwei Altersklassen hinweg oder auch über alle Altersklassen, das kommt ja wieder auf die Wettkampfkategorie an, zusammen gewertet werden, gibt es da eine Mannschaftswertung. Dazu muss aber der Name der Vereine gleichgeschrieben sein. Das muss beim Check-in schon kontrolliert sein. Wenn das nicht stimmt, gibt es hinterher Ärger bei der Auswertung. Da finde ich einfach, dass das ein Ärgernis ist, weil das nicht so stringent gelebt wird, wie es vorgesehen ist. Aber ob ich das jetzt abschaffen will, ich finde, die Mannschaftswertung ist eben eine tolle Sache als Mannschaft. Aber das ist sicherlich eine Regel, die einfach oftmals zu völlig unnötigen Diskussionen und Unmut bei Siegerehrung führt.
So, und jetzt erzählst du noch ganz kurz, wo man sich am besten direkt melden kann, wenn man gern Kampfrichter oder Kampfrichterin werden möchte. Habt ihr Nachwuchsprobleme? Oder wie?
Ja, wir sind im Moment, muss man auch sagen, es variiert auch von Landesverband zu Landesverband, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. Es gibt Landesverbände, da brauchen wir ganz dringend Kampfrichter. Es gibt Landesverbände, die sind, glaube ich, sind gut davor. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir alle gerne immer Nachwuchs dazu. Und wenn man da Lust zu hat, guckt man am besten auf die Homepage seines Landesverbandes. Man weiß ja, welchem Bundesland man wohnt und kann da entsprechend einen Landesverband rausfinden. Und schaut dort nach Kampfrichter, ob man Regelbeauftragter heißt, das in Bayern zum Beispiel. Das heißt, dann findet man die Kontaktadresse von dem derjenigen, der dafür zuständig ist. Und schreibt da einfach hin und sagt, ich hätte Bock, hier Kampfrichter zu werden. Und dann wird es da Fristen geben, zu denen man sich anmelden muss, einen Termin, wann es den nächsten Lehrgang gibt. Und dann kann man da entsprechend seine Ausbildung machen. Voraussetzung ist im Übrigen aber, dass man Mitglied eines Triathlon-Vereins ist. Also eines Vereins, der Mitglied des Landesverbandes ist. So muss man sagen.
Aber das ist ja auch, das ist ja dann gut für den Verein, gut für den Verband, da ist ja.
Absolut.
Das sollte dann ja da drin sein. Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, wir haben so alles mal irgendwie so ein bisschen angerissen. Und ja, einfach wirklich vielen Dank. Das war richtig gut.
Gerne, freue mich und denke mal, wir könnten vielleicht für das eine oder andere an Verständnis sorgen. Das hoffe ich zumindest.
Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht kriegt man es ja hin, in regelmäßigen Abständen, sagen wir mal irgendwie halbjährlich oder sowas, mal immer wieder mal ein Update oder sowas zu geben. Es muss ja nicht in dem Umfang sein, aber vielleicht, ich glaube, so ein bisschen Kommunikation wird der ganzen Sache sicherlich gut tun, glaube ich.
Absolut, ja. Ja.
Wunderbar, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Cool. Tschüss. Danke, ciao.